Schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute die einmalige Chance haben, endlich ein für alle Mal zu klären, wie das mit Donald Trump und den Grönländern ist. Denn dieser Mann ist Däne und damit in gewisser Weise Grönland kompetent und sagt, faktisch ist Amerika längst in Grönland und zwar schon seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das kann auch noch lange so bleiben. Und weil er auch Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein ist, müssen wir nicht nur fragen, wie es gerade um Northvolt steht, sondern auch, wann er und sein Ministerpräsident Daniel Günther das letzte Mal Liebesgrüße nach Bayern geschickt haben. Herzlich willkommen, Klaus Hohe-Matzen, freue mich sehr.
Moin.
Vielleicht kann ja, und da geht der Blick zu diesem Mann, dem wichtigsten Mann in der FDP hinter Christian Lindner, noch. Vielleicht kann ja die FDP auch in dieser momentan leicht gestörten Beziehung zwischen Söder und Günther helfen. Denn die Liberalen treten in diesem Bundestagswahlkampf eher mit so einem Coaching-Ansatz an. Und der schöne Slogan dazu lautet, alles lässt sich ändern. Das klingt nach Optimismus und auch ein bisschen nach Chaka-Chaka. Aber die Frage an ihn ist, wie groß ist eigentlich seine Sorge angesichts von Umfragen, die im Grunde ja nur noch wenig jenseits des Alkoholgehalts von alkoholfreiem Bier liegen, dass die Wähler das nicht glauben, weil sich irgendwie nie was ändert. Herzlich willkommen, Christian Dürr. Freue mich sehr.
Guten Abend, Herr Lanz.
Ja, woher kommen eigentlich, und das wollen wir diese Frau fragen, stellvertretende Chefredakteurin beim Spiegel, woher kommen eigentlich diese schlechten Umfragewerte für die Liberalen so kurz vor der Wahl? Sie sagt, ich glaube, das hat was mit der Kompromisslosigkeit zu tun, die insbesondere durch Christian Lindner verkörpert wird und der sich damit im Grunde um sein eigenes Lebenswerk bringt. Und es ist, sagt sie, faszinierend zu sehen, dass es trotzdem, trotz D-Day und allem, was da war, bis heute in der FDP keine Debatte rund um die Frage gibt, ob da an der Spitze eigentlich noch die richtigen Leute sind. Herzlich willkommen, Melanie Amann. Ja, es ist nicht nur die FDP, wenn man diesem Mann einmal ganz genau zuhört, einem der führenden Ökonomen des Landes, der sich die Wirtschaftsprogramme der einzelnen Parteien sehr genau angesehen hat und der zu einem, wie ich finde, ziemlich vernichtenden Urteil kommt. Er sagt nämlich, was wirklich auffällt ist, alle Parteien versprechen den Leuten gerade das Blaue vom Himmel. Und in ein paar Monaten schon wird die Enttäuschung sehr, sehr groß sein, weil im Grunde nichts davon so richtig seriös gegenfinanziert ist. Und man möchte hinzufügen, und ausgerechnet dort am wenigsten, wo Parteien immer besonders gerne auf ihre vermeintliche Wirtschaftskompetenz verweisen. Herzlich willkommen, Marcel Fratscher. Freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Wir haben viel zu besprechen, Herr Dürr. Ich erspare Ihnen die Frage, wie es Ihnen geht. Aber
mir geht's gut, Herr Lanz.
Ja? Ja. Optimismus, Verzweiflung?
Ja, ich glaube, Optimismus braucht das Land. Und wenn man sich die Bundestagswahl anschaut, geht es um eine ganze Menge.
Ja.
Ich würde sogar sagen, neben der wirtschaftlichen Entwicklung, um die Frage der liberalen Demokratie.
Ich wollte eigentlich was ganz anderes fragen, bevor Sie es so groß machen. Welche persönlichen Vorbereitungen haben Sie eigentlich getroffen, wenn Sie aus dem Bundestag fliegen?
Wir haben nicht nur vor, den Bundestag wieder einzuziehen, sondern das Land braucht Erneuerung. Mhm. Und da muss es eine liberale Partei geben, die genau das im Programm stehen hat.
Und Sie haben keinen Plan B?
Es geht doch nicht um Plan B. Es geht um,
aber was kommt
danach? Es geht, wenn ich das sagen darf, geht nicht mal um Christian Dürr. Es geht um die Frage, ob dieses Land auch. Nee, es geht um die Frage, ob dieses Land reformfähig ist. Darum geht es in Wahrheit.
Sie haben keinen Plan B. Was machen Sie, wenn es schief geht?
Herr Lanz, ich denke jetzt an den Wahltag und an die Zeit danach, nämlich über die Frage nach, wie schafft man es, dass das, was viele Menschen enttäuscht zurückgelassen hat, nach der Großen Koalition, auch nach der Ampelregierung, wie schafft man es, dass dieses Land reformfähig wird und insbesondere, was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft, endlich wieder aufschließt?
Warum kommen Sie nicht aus dem Quark? Warum stehen Sie da bei diesen 3,5%?
Ja, es sind, jetzt sehe ich eine Umfrage des Politbarometers mit 4. Ja, es
gibt die haben extra die etwas bessere schon genommen.
Aber das ist ja eine aktuelle.
Ja, ja.
Mit einer plus 1.
Gibt ja unterschiedliche.
Nicht,
ne?
Genau,
unterschiedliche.
Ich will das gar nicht, keine Frage, es gibt eine andere mit 5, aber darum geht es mir auch gar nicht. Das Ziel ist natürlich stärker zu sein, denn in Deutschland braucht es Mehrheiten, um diese Reformfähigkeit zu haben. Und wir stellen fest, dass viele Menschen, auch gerade bürgerliche Wähler, in den letzten Jahren von bürgerlichen Parteien abgerückt sind, weil sie enttäuscht waren. Und es gilt darum, nicht nur für meine Partei, glaube ich, die so zurückzugewinnen, dass die den Eindruck haben, da sind Leute am Werk, die richtig Lust haben, das Land zu verändern, dass sich Leistung wieder lohnt. Und
offensichtlich sind das nur wenige, die Ihnen das glauben.
Naja, Herr Lanz, wir sind im Wahlkampf. Ein Großteil der Wähler ist noch nicht endgültig entschieden, wie Wähler ja von sich selbst sagen, sondern die warten jetzt ab und schauen sich an, wer hat Lust zusammenzuarbeiten und wer hat Interesse daran, das Land wirklich zu ändern. Darum geht es in den
Würden Sie sagen, Sie haben zu häufig den Eindruck vermittelt, dass Sie keine Lust haben, zusammenzuarbeiten?
Nee, im Gegenteil. Ich glaube nicht, dass es sich, vielleicht nicht kurzfristig, das gebe ich zu, aber langfristig in jedem Fall muss es sich auszahlen, wenn Politiker geradlinig sind, wenn sie zur Überzeugung stehen, weil sie sagen, so kann ich das Land nach vorne bringen. Ich bin nicht bereit, faule Kompromisse einzugehen.
Haben Sie gerade geradlinig gesagt?
Ja, das betrifft zum Beispiel ein Thema, was wir wahrscheinlich noch sprechen werden, das Thema Verschuldung. Und Geradlinigkeit gehört in der Politik dazu.
D-Day auch? Haben Sie jetzt, ist Ihnen jetzt nicht angefallen, aber mir fällt das ein?
Ja, Herr Lanz, wir können gerne über den Abend des Koalitionsausschusses an der Stelle reden, auch was Herr Scholz dort gesagt hat. Er hat ja gesagt, er will 3 Milliarden Euro für die Ukraine haben. Wir haben gesagt, das ist möglich im Haushalt darstellbar, ohne neue Schulden. Und dennoch sagt er jetzt, diese 3 Milliarden braucht es gar nicht. Das ist eine Frage von unterschiedlicher Gradlinigkeit.
Es geht um politische Glaubwürdigkeit.
Ja, ganz genau.
Wenn plötzlich der fatale Eindruck entsteht, da tun Leute so, als würden sie konstruktiv in einer Regierung mitarbeiten.
Ich glaube, genau dieses aus der Ampelkoalition, Herr Lanz,
es dann am Ende so aussehen zu lassen, als hätten es die anderen in die Grütze geritten. Das ist in kurzen Worten das, was passiert.
Es muss, wenn 3 Koalitionspartner es nicht mehr miteinander hinbekommen, dann ist keiner frei von Schuld. Der Kanzler hat den Eindruck erweckt, er hätte alles richtig gemacht 3 Jahre lang, nur die anderen hätten Fehler gemacht. Das teile ich nicht. Jetzt streiten sich SPD und Grüne untereinander. Das geht offensichtlich auch ohne uns. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Sondern ich will darauf hinaus, dass Herr Scholz nicht den Mut hatte, Reformen in diesem Land durchzusetzen als Kanzler. Ich glaube auch, dass er, wenn er es erneut würde, nicht diesen Mut hätte. Und da haben wir den Finger in die Wunde gelegt. Das gebe ich offen zu, Herr Lanz. Aber es war notwendig, dass dieses Land eine andere Richtung einschlägt.
Lindner hat gesagt, wir werden Prozesse und Kommunikationsfehler nach dem Scheitern intern und auch sonst weiter aufarbeiten. Warum hört man davon so wenig?
Ja, weil wir das einerseits aufarbeiten, aber auf der anderen Stelle, wenn man jetzt sich die Situation heute anschaut, wo
wer
wir stehen.
Wer arbeitet denn wo auf?
Wo wir, das ist die Frage von, welche Kommunikationsfehler haben wir intern gemacht. Und nochmal, keiner ist frei von Schuld, keiner ist frei von Fehlern.
Aber wie haben Sie es aufgearbeitet?
Insbesondere, wenn man, das betrifft die Partei insbesondere.
Und aber das, wie haben Sie es aufgearbeitet?
Herr Lanz, sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt nicht im Detail über Sitzungen an der Stelle berichte. Darum geht es auch gar nicht, weil es, glaube ich, die Menschen weniger interessiert. Die fragen sich, meinen die das ernst in der Sache? Zum Beispiel beim Thema Verschuldung, zum Beispiel beim Thema Entlastung der hart arbeitenden Mitte. Und darum geht es mir und meiner Partei. Das hat zu Stress in der Koalition geführt. Aber ich kann es dem Kanzler nicht durchgehen lassen. Herr Lanz, das darf ich kurz zu Ende sagen, wenn er sagt, die FDP war nicht bereit, der Ukraine Geld zur Verfügung zu stellen. Das Gegenteil ist richtig und jetzt ist er nicht mehr bereit. Also war doch offensichtlich an dem Abend, als der große Knall sozusagen war, der 6. November, war doch offensichtlich die Ukraine für den deutschen Bundeskanzler Mittel zum Zweck. Ich halte das für grotesk.
Die FDP ist auf dem Weg zur Selbstzerstörung und hat ihre eigene Glaubwürdigkeit aufs Spiel gesetzt.
Nein, das ist falsch.
Kennen Sie den Satz?
Ich mutmaße, es ist ein Zitat aus den letzten Wochen.
Von wem?
Ich kenne jetzt nicht. Ich könnte mir vorstellen, es ist von Herrn Baum, aber ich weiß es nicht genau.
Volltreffer.
Ah, gut, wunderbar.
Sie kennen Ihre Leute.
Ja, Herr Baum war ja in den 70er Jahren in politischer Verantwortung.
Hat er recht, ist die Frage.
Ist eine unjährige Persönlichkeit und ich teile, wie viele andere, wie eigentlich die gesamte FDP, diese Einschätzung nicht. Denn die Frage von Gradlinigkeit erfordert Mut und das führt zu Kritik. Gar keine Frage. Aber mir sind Politiker lieber, die das dann einstecken, als solche, die sich durchschlingern.
Ich gebe noch ein Zitat. Ein Prinzip bleibt, dann aus der Verantwortung zu fliehen, wenn es schwierig wird. Das Prinzip Lindner ist, wenn es eng wird, abzuhauen.
Ja,
schon mal gehört?
Nein, ich habe jetzt nicht alle Zitate mir in den letzten Tagen.
Berliner Bürgermeister, Kai Wegner.
Ja, Kai Wegner ist ein ganz besonderer Spezi, wenn ich das so deutlich sagen darf. Ist ja einer der Unionspolitiker, die die Schuldenbremse in Frage stellen. Einer der Unionspolitiker, die öffentlich sagen, dass man eigentlich mit dem Geld nicht zurechtkommt. Nee, ich finde es nur komisch angesichts einer Situation, wo übrigens Herr Merz ja einen ganz anderen Kurs einschlägt. Das will ich fairerweise sagen. Also da ist Herr Wegner
mit dem wollen Sie ja koalieren.
In seiner eigenen Partei ja offensichtlich isoliert. Ja. Das gehört zur Wahrheit dazu. Herr Wegner ist nicht die CDU.
Aber möchte Merz?
Die Frage ist, kommen wir mit dieser Polemik weiter? Oder ist es richtig, dass wenn man sagt, ich will, dass die Mitte entlastet wird?
Ist das Polemik oder ist das einfach eine Zustandsbeschreibung?
Nee, Herr Wegner neigt öfter zur Polemik. Aber nochmal, ich habe gar nicht so viel Lust über diesen Kollegen aus Berlin.
Wenn Sie offensichtlich nicht aufarbeiten, andere tun's. Die denken darüber nach, was das eigentlich heißt, was da passiert ist.
Ja, was da passiert ist. Wir können gerne über den Abend noch mal reden, Herr Lanz, an der Stelle.
Wir schauen ja heute nach vorne.
Genau, deswegen. Also ich habe nichts gegen den Rückspiegel, aber Sie haben mich ja gefragt.
Ich weiß. Frau Ammann, was ist aus Ihrer Sicht da passiert?
An diesem Abend meinen Sie jetzt?
Dem Abend, sondern grundsätzlich mit der Glaubwürdigkeit der FDP, aber auch mit der Glaubwürdigkeit von Politik insgesamt.
Also die FDP ist jetzt wie einzementiert unterhalb der 5%-Hürde seit Wochen und Monaten. Und ich denke schon, dass das was mit der Glaubwürdigkeit zu tun hat, weil es einen Teil der FDP-Anhängerschaft gibt, die schon enttäuscht war, dass sie überhaupt in diese Koalition reingegangen sind. Und dann gibt es einen Teil der FDP-Anhängerschaft, die sagt, jetzt haben sie es schon gemacht, dann sollen sie doch wenigstens das Beste aus dieser Koalition machen. Und anstatt dieses Spiel, sozusagen diesen Anblick abzugeben, dass sie da reingehen und am Ende ist selber sabotieren, Konzepte entwickeln, falsch, wie man aus der Koalition rauskommt. Alle Parteien in dieser Koalition haben ja Konzepte vorbereitet für den Fall, dass es scheitert. So ehrlich wollen wir sein. Das hatte Scholz. Scholz hatte mehrere Statements vorbereitet. Ja. Die Grünen haben auch was vorbereitet. Die haben sich ja offenbar, wie wir berichtet haben, sogar darüber ausgetauscht, was man tun kann, wenn es scheitert.
Spannenderweise ohne uns, ja.
Aber fairerweise muss man sagen, dass die FDP, glaube ich, die einzigen sind, die kein Konzept dafür hatten, wie es weitergehen soll, sondern sich, zumindest das, was man weiß, es wurde ja nie ein solches Konzept bekannt, sondern sie waren die sich nur darauf vorbereitet haben, wie kommen wir da raus?
Nein,
und wie
Frau
kommen
Mann,
wir da bestmöglich gesichtswahrend raus?
Da muss ich widersprechen, weil wir über die Finanzierbarkeit ja auch von Maßnahmen in der Politik wahrscheinlich noch sprechen werden. Mhm. Christian Lindner hat ein Konzept vorgestellt, durchgerechnet, wie man Deutschland so entlastet, dass wir wirtschaftlich wieder nach vorne kommen, wie man Bürokratie abbaut, wie man den Sozial...
Naja,
da können wir über Forderungskatalog
gerne
sprechen.
Wenn der nicht erfüllt wird, sind wir raus.
Das war falsch, weil es an dem Abend anders gelaufen ist. Ich war ja in der Sitzung dabei. Wir haben gesagt, das ist unser Vorschlag, wie Deutschland nach vorne kommt. Dieser Vorschlag ist ja nicht nur von einigen Ökonomen, bei Herrn Fratscher glaube ich davon einige Dinge, gut, nicht alle, aber viele Ökonomen haben gesagt, das geht in die richtige Richtung. Und vor allen Dingen die deutsche Wirtschaft hat gesagt, genau das sollte umgesetzt werden. Und wir haben gesagt, lasst uns darüber sprechen in der Koalition. Das Ergebnis war, dass der Bundeskanzler nicht bereit war, über überhaupt einen Punkt nur zu sprechen, sondern stattdessen neue Schulden machen wollte. Das ist das Ergebnis. Und wenn Sie die These aufstellen, wir hätten keine konstruktiven Vorschläge gemacht, dann ist auf 18 Seiten niedergeschrieben, wie konstruktive Vorschläge aussehen können. Ich frage mich, wo waren eigentlich die Vorschläge der anderen, außer Schulden zu machen? Aber wir sind ja schon ein bisschen
aber
wieder
Herr
im
Dürr,
Rückspiegel.
Zu dem Zeitpunkt hatten Sie ja Ihr Strategiepapier schon, dass Sie raus wollen aus der Koalition und wie das Wording dazu sein soll, wie
Frau
der Zeitplan
Mann,
dazu sein soll.
Darüber ist viel gesprochen worden.
Also ich
worden.
Glaube, es ist jetzt schwierig, da nochmal zu kommen und
Abend,
zu sagen, wir waren kompromissbereit. Natürlich haben Sie da ein Papier gehabt, keine Frage.
Ja, aber über das hätte man doch wenigstens reden können. Wenn die deutsche Wirtschaft sagt, nennen Sie mir einen Vertreter in Deutschland, auch selbstständige, private Unternehmer, die im Risiko sind, die nicht gesagt haben, das ist die richtige Richtung. Endlich der Durchbruch. Bürokratieabbau, Entlastung. Dieses Land muss wieder wachsen. Wir sind fest zementiert übrigens beim Wachstum aktuell. Mit dem Ergebnis, dass wir wahrscheinlich Verteilungskonflikte zwischen Jüngeren und Älteren bekommen. Zwischen denjenigen, die sich noch was erarbeiten wollen.
Darüber,
und denjenigen, die schon was haben. Und da geht es ja real um Menschen. Da geht es nicht um Politiker, sondern um die Frage, ob beispielsweise das Aufstiegsversprechen in Deutschland wieder gilt. Und wenn Politik und eine Partei, die das vorschlägt, wenn das sozusagen ein randseitiger Vorschlag sein soll, dann haben wir einen falschen Fokus, glaube ich.
Aber ich nochmal die Metaebene sozusagen. Klaus Ruhe-Matzen, der selber Unternehmer war, deswegen ist ganz interessant, dass Sie heute hier in der Runde sitzen, jetzt Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein, ehemaliger Bürgermeister von Rostock, der sagt, diese Bundesregierung hat die Menschen schlicht nicht ernst genommen. Was meinen Sie damit?
Na, wenn ich jetzt auch hier sitze, dann bekommt man ja ein bisschen das Gefühl oder man wundert sich, glaube ich, als Bürgerinnen und Bürger, dass das 3,5 Jahre gedauert hat, festzustellen, dass der Kanzler nicht bereit ist, Reformen zu machen. Das hätte man ja, glaube ich, relativ zügig feststellen können.
Ich habe ja jetzt sehr lange zugehört. Ja, alles gut. Ich will nur einen Zwischensatz gleich machen.
Genau. Was mein Verwunderung ist einfach nur, dass man feststellt, das klingt schon mal merkwürdig. Das würde ich sehr früh in einer Zusammenarbeit feststellen, das läuft hier nicht mehr.
Kann ich gleich gerade rum.
Und wenn
vielleicht.
Es nicht läuft, dann würde ich auch relativ früh mal sagen, wir beiden müssen reden. Und dann muss man das einmal klären unter sich und nicht immer in der Öffentlichkeit, wie Sie es ja wirklich beispiellos als Regierung gemacht haben und uns allen damit verunsichert. Das ist, glaube ich, das Erste, was einen wundert. Das Zweite ist, dass wenn ich so sitze, dann höre ich, es gibt Vorschläge, Programme und so weiter. Das klingt fast, als wären Sie Opposition gewesen. Sie sind Teil einer Regierung gewesen. Sie haben doch mit guter Regierungsarbeit 3 Jahre lang diese Vorschläge einbringen können. Mhm. Und das, glaube ich, ist der Grund, warum, wie Sie es auch beschreiben, diese Zementierung unterhalb von 5%, weil es unglaubwürdig ist, wenn man so lange in Regierung ist, dass man dann, wenn es scheitert, sagt, das wäre übrigens unser Vorschlag gewesen. Den hätten Sie ja längst schon einbringen können. Und als Unternehmer kann ich Ihnen eins sagen, ich bin immer noch Unternehmer, nur nicht aktiv.
Genau.
Ist das, was passiert ist an Verunsicherung, und den fehlenden Zuversicht in einer Regierung, dass die Menschen aufgehört haben zu konsumieren, dass Firmen aufgehört haben zu investieren, dass wir das in der Bevölkerung so tief eingeblockt haben. Abends sitzt ein Minister, sagt dies, morgens sagt der andere das, dann schließen sich 3 Herren in einen Raum, 4 Tage später weiß keiner mehr, wer im Raum war oder wer was gesagt hat. Man erlebt abends, dass ein Minister was sagt und wir im Ministerium fangen sofort an zu arbeiten, denken, das müssen wir jetzt dann quasi vorbereiten, um dann Tage später zu erstellen, das war eigentlich nur Brainstorming, war eine Idee, ein Vorschlag hätte, würde. Das macht uns allen verrückt. Gerade in schwierigen Zeiten hätten wir ja eine klare Linie gebraucht, dann Ärmel hochkrempeln und ab nach vorne. Und hier ist das Gegenteil passiert. Und deswegen ist das ja schon umso erstaunlicher, wenn man einen Blick hinter die Bühne bekommt, dass man Ausstiegspapiere hat, Vorschläge, wie das Ganze gehen kann, aber dass damit 3,5 Jahre gewartet hat.
Ich muss was klarstellen an der Stelle, weil das ist wichtig, weil der Eindruck entstehen könnte, dass da 3 Jahre nichts passiert ist. Ich habe jetzt nicht vor, die Ampelkoalition über den grünen Klee zu loben. Aber ich will es mal ganz konkret sagen, was auch ein Verkehrsminister und Infrastrukturminister wie Sie betrifft. Das Thema Planungsbeschleunigung. Also öffentliche Bauvorhaben, Autobahnen beispielsweise, Schienenwege. Das haben wir geschafft. Da hat die GroKo, Ihre Partei, Herr Madsen, jahrelang drüber diskutiert mit der SPD. Wir haben das in der Koalition durchgesetzt. Das ist ein echter Durchbruch gewesen. Das anerkenne ich auch, dass diesen Vorschlag der Freien Demokraten, Sozialdemokraten und Grüne mitgemacht haben. Auch mal gegen das Umweltrecht. Lassen Sie mich ganz kurz zu Ende sprechen. Der Vorschlag für das, und das war das große Problem, weil wir über Unternehmertum sprachen, als es um die wirtschaftliche Entwicklung ging. Das war jetzt ja gerade öffentliche Investitionen, was ich nannte, die wir ja auch erhöht haben. Aber als es um die Wirtschaft ging, also um Arbeitsplätze, da hörten die Gemeinsamkeiten auf. Deswegen haben wir den Vorschlag in der Koalition gemacht. Da bestand sie ja noch. Das hat nicht auf Gegenliebe gestoßen und das Ergebnis war das Ende der Koalition.
Herr Fratscher, Sie als Ökonom, wenn Sie das hören, das ist gerade was Interessantes gefallen. Wir haben aufgehört zu konsumieren. Ich weiß von Ihnen, dass Sie sagen, nicht 50, auch nicht 60, auch nicht 70, sondern eher 80% der Wirtschaft sind Psychologie. Ist es wirklich so?
Ja, und wir sehen es. Sie haben es angesprochen. Es sind ja die Unternehmen. Also wenn Sie Unternehmer oder Unternehmerin sind, werden Sie nicht investieren, wenn Sie nicht ein Grundvertrauen in die Zukunft haben, dass die Investitionen sich rechnen. Und die Menschen werden nicht konsumieren, wenn sie nicht das Vertrauen haben. Und Befragungen der letzten Jahre sagen, dass 84% der Deutschen überzeugt sind, dass die Zukunft schlechter wird. Und das ist für nicht nur die nächsten 1 oder 2 Jahre, sondern die nächsten 10, 20 Jahre. Vor allem für künftige und für die junge Generation. Und in einer solchen Situation, in dem der Pessimismus groß ist, Roman Herzog hat man 1997 von einer unglaublichen mentalen Depression über die Phase damals gesprochen. Ich glaube, genau diese mentale Depression ist unser größtes Problem heute. Ich würde sogar als Ökonom sagen, die Stimmung ist deutlich schlechter als die Realität. Wir haben wirtschaftlich große Stärken. Wir haben den Mittelstand, die hoch innovativ sind. All die Stärken, die uns vor 10 Jahren erfolgreich gemacht haben, die haben wir ja noch in Deutschland. Ich will nicht sagen, die Probleme sind nicht da, die sind da. Die Politik hat keine Führung angeboten, da bin ich bei Ihnen, hat keinen Plan vorgelegt. Wie wollen wir die deutsche Wirtschaft transformieren? Wie wollen wir die Menschen mitnehmen? Wie wollen wir gute Arbeitsplätze sicherstellen? Wie gehen wir mit den globalen Herausforderungen um? Und das ist das Versagen der Politik. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, wir machen es uns zu einfach, wenn wir immer nur mit dem Finger auf die Politik zeigen. Denn auch die Unternehmen müssen mehr Verantwortung übernehmen. Nehmen wir die Automobilbranche. Ich weiß, das ist jetzt nur eine Branche und trifft viele Mittelständler
nicht. Ja, aber
nicht
Schlüsselindustrie.
Schlüsselindustrie. Die Probleme, die wir heute in der Automobilbranche haben. Ja, die Politik ist gescheitert, gute Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, gute Infrastruktur, Investitionen in Innovation, in Bildung. Aber 80% der Verantwortung bei der Automobilbranche liegt beim Management. Die haben sich viel zu abhängig von China gemacht. Die haben wichtige technologische Transformationen verschlafen. Also ja, die Politik macht Fehler, aber ich glaube, wir kommen nur dann raus, wenn wir eine klare Zukunftsvision haben und wenn alle verstehen, sie selber müssen ihren Teil der Verantwortung übernehmen.
Aber das Problem ist doch, Das Problem ist doch, um nochmal zu Ihnen und dem Thema Glaubwürdigkeit zurückzukommen, Sie gehen als kleinster Partner in eine Koalition mit zwei linken Parteien. Und dann wundern Sie sich, dass, oder beschweren Sie sich, dass der Kanzler keine große Reform machen konnte, die auch mit der auch die Liberalen sich anfreunden können.
Es gab ja schon SPD-Kanzler, die das getan haben. Nur Herr Scholz hatte nicht den Mut, fairerweise.
Sie haben ja nun eine Vereinbarung geschlossen. Und es ist ja auch nicht so, dass die wirtschaftliche Lage schon blühend und super rosig war vor dem Ukraine-Krieg. Also insofern, und das ist, es war allen klar, es gibt diese ideologischen Konflikte. Das heißt, es wird sehr stark auf Kompromissfindung und den kleinsten gemeinsamen Nenner ankommen. Mhm. Und ich finde, dass dieser kleinste gemeinsame Nenner nicht gefunden wurde, obwohl sie ja jetzt sogar, sie versuchen ja diesen Drahtseilakt hinzubekommen, dazwischen die Erfolge dieser Ampel sozusagen einerseits zu betonen und andererseits zu sagen, es ging aber einfach überhaupt gar nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, dieser Widerspruch fällt den Leuten auf, dass man sagt irgendwie, es ging überhaupt gar nicht mehr. Dieser Kanzler muss weg, so ungefähr, und diese Regierung muss weg und wir müssen da raus, ganz schrecklich, und D-Day. Und andererseits aber zu sagen, aber wir haben doch einiges erreicht. Und bei der Glaubwürdigkeit finde ich auch, da musste ich jetzt so lächeln, als ihr großes Wahlversprechen kam, schlanker Staat. Wenn man sich anschaut, wie in der Zeit dieser Ampelkoalition die Ministerien auch wieder gewachsen sind, und zwar speziell das Bildungsministerium von Frau Stark-Watzinger, was da für ein Stellenaufwuchs kam. Also sie haben zum Beispiel den Leitungsstab zu einer Abteilung ausgebaut. Eine Abteilung mit zwei Unterabteilungen, mit jeweils 4 Referaten. Sie haben jenseits des Austauschs der politischen Beamten, den es bei jeder Regierung
aussprechen lassen, bitte.
Es gibt bei jedem Regierungswechsel den Austausch von politischen Beamten, das ist völlig klar. Aber die FDP hat in diesem Ministerium das auf eine Weise, sozusagen, das hat sich wie so ein Schwamm vollgesogen mit Liberalen, Unterabteilungsleiterstellen. Viele Unterabteilungsleiterstellen wurden besetzt mit Leuten, die dafür keine bisherige Qualifikation hatten. Viele Referatsleiterstellen wurden besetzt mit, die kommen aus Ihrer Fraktion, Sie kennen die Fälle. Sie kennen die Fälle, Herr Dürr. Und was das erzeugt an Kosten für den Staat, was das erzeugt auch an Mitarbeitermotivation im negativen Sinne, dass die Beamten wissen, sie haben auf mittelbare Sicht keine Aufstiegschancen, weil dort Plätze, die man nicht austauschen kann nach der nächsten Wahl, besetzt sind mit Liberalen.
Dann bitte aber ins Gesamtbild setzen.
Ja, stimmt, Habeck, das hat sie recht. Das
Herr Habeck, nein, sie, Frau
nicht jetzt gleich wieder Habeck, sondern mich würde interessieren, wie war es denn bei der FDP?
Frau Ammann hat nicht recht, weil sie einen
Satz... Also stimmt das nicht,
nein,
was sie sagt?
Ein Teil ihres Satzes war vollkommen richtig, das will ich mich unterstreichen.
Welcher Teil?
Das ist der Teil, dass, wenn ein Regierungswechsel ist, auch politische Beamte ausgetauscht werden.
Also sie haben nicht
das
den Apparat aufgebläht?
Nein, das gehört dazu. Wir haben übrigens nebenbei gesagt, hat die Koalition noch gemeinsam entschieden, einen kontinuierlichen Stellenabbau im öffentlichen Dienst und insbesondere im Bundesministerium verabschiedet. Aber ich will es an einem Beispiel mal deutlich machen.
Lassen Sie mich
im Zusammenhang ganz kurz vortragen. Ich will es nur deutlich machen, wo wir uns beispielsweise gegen entschieden haben. Es gab im Wirtschaftsministerium von Herrn Habeck die Situation, dass alle Abteilungsleiter gleich am ersten Tag freigesetzt worden sind. Darüber kann man streiten. Ich will das jetzt gar nicht nachträglich kritisieren. Ich will nur sagen, bei Regierungswechsel, und da hat Frau Ammann recht, ist es so, dass politische Beamte ausgewechselt werden.
Das ist nicht der Punkt.
Es gab einen Stellenaufwuchs, insbesondere im Bundesbereich, insbesondere beim Zoll. Da sind sehr, sehr viele Stellen offen gewesen. Die sind jetzt besetzt worden, richtigerweise, weil da sind neue Aufgaben gekommen, beispielsweise Finanzkriminalität zu bekämpfen.
Nicht ablenken, mich interessiert.
Aber die Frage ist doch, wo Stellen entstanden? Und das war beispielsweise beim Zoll, richtigerweise.
Beim Zoll. Also
ja,
kann man sagen, die einzige Wachstumsbranche in den letzten Jahren ist der öffentliche Dienst?
Das ist in Deutschland ein grundsätzliches Problem.
Und insbesondere in den letzten drei Jahren.
Aber Frau Ammann redet über Herr Dürr, wenige Stellen.
Wie viel ist der öffentliche Dienst in den letzten drei Jahren angewachsen?
Ich habe keine Zahl jetzt auswendig
Herr Fratscher,
gelernt.
Können Sie lösen?
Prozentual kann ich nicht sagen, aber ein bisschen das einzuordnen. Die öffentliche Verwaltung ist gewachsen, aber es sind natürlich auch viele andere öffentliche Bereiche wie die Pflege oder Gesundheit gewachsen. Also hier muss man differenzieren. Hier gibt es Aufgaben, die völlig zu Recht gewachsen sind, weil sie eine größere Bedeutung haben. Aber die Verwaltung hat Personal aufgebaut, auch auf Bundesebene und über die Ministerien hinweg. Also ich glaube nicht,
dass man... Die meisten auf Landesebene, aber das ist auch gar nicht der Streit.
Also bei Ihnen, Herr Matz, Sie waren es wieder.
Herr Lanz, es geht doch gar nicht um... Zum Beispiel ist es sinnvoll, nicht nur beim Zoll, sondern Lehrerstellen auf Landesebene zu schaffen.
Ich will Sie da jetzt nicht rauslassen, noch mal ganz kurz.
Ja, aber wir müssen über die Dimension reden. Hier reden wir von einer Handvoll Stellen. An anderer Stelle geht es richtigerweise um Tausende von Stellen. Das ist eine andere Dimension.
Also wir reden über 3 Unterabteilungsleiterstellen und über 7 Referatsleiterstellen.
Okay, natürlich, aber es sind nicht Tausende. Der Eindruck war in Ihrer Rede.
Ich habe nicht gesagt Tausende, zu keinem Zeitpunkt. Aber wir reden da über Hunderttausende Euro. Ja, also aber, wir reden da über Besoldung bis ans
Frau Lebensende.
Frau Hamann,
etwas, was bei jedem Regierungswechsel
und wir reden über Leute,
passierte,
die man nicht beim Regierungswechsel auswechseln kann. Unterabteilungsleiter sind keine politischen Beamten.
Ja, aber
der Staatsleiter
geht doch,
sind keine politischen
dass es da
Beamten.
Versetzung gibt
und die Leute, die da, die Leute, die da, ja, die haben einen lebenslangen Anspruch. Die haben einen lebenslangen Anspruch auf eine amtsangemessene.
Ja. Ich will das.
Ich finde es interessant, wie Sie es kleinreden.
Ich will es gar nicht kleinreden. Ich will nur die Dimension deutlich machen, den Eindruck, den Sie versuchen. Das muss man schon klarstellen gegenüber dem Zuschauer.
Ministerium für Liberale geworden.
Nein, das ist falsch. Es wird der Eindruck erweckt, dass jetzt im Besonderen meine Partei so etwas einmal getan hätte. Das ist einfach falsch. Ich könnte über Vorgängerregierung, über Koalitionspartner das hier lange ausbreiten. Ganz genau, das will ich machen. Aber die Dimension muss ja deutlich werden, Herr Lanz, wenn so getan wird, als ob einer es getan hätte und alle anderen hätten
das nicht gemacht. Aber Sie sind die, die sich den schlanken Staat auf die Fahne
geschrieben haben, Herr Dürr.
Ja, Sie sind die, noch nie hatte der Staat so viel Geld und so viel Personal, sagt Herr Buschmann.
Ja, und deswegen ist zum Beispiel auf unsere Initiative hin beschlossen worden, dass es einen kontinuierlichen Stellenabbau in den kommenden Jahren im Haushalt geben wird. Ja, das kann man belächeln, Frau Hamann, weil da geht es tatsächlich um Milliardenbeträge.
Sie haben auch eine neue Beauftragte für soziale Innovation in diesem Ministerium geschaffen.
Ich bitte das einfach ein bisschen in die Dimension zu setzen. Ansonsten verrückt es komplett die Situation.
Es ist interessant, das zu hören, Herr Matze. Also bei Ihnen wurde offensichtlich richtig was aufgebaut.
Ich habe das gar nicht kritisiert. Da geht es um Lehrerstellen beispielsweise.
Oder Polizistinnen und Polizisten. Ich wollte jetzt ein bisschen zuspitzen.
Habe ich gemerkt, aber deswegen wollte ich es einbauen.
Nein, es geht doch am Ende, ehrlich gesagt, auch um Glaubwürdigkeit. Also Sie haben doch gerade vorhin gesagt, und das ist der Satz viel vor ungefähr 6-7 Minuten, Bürokratie verschlanken.
Ja.
Und dann weist Ihnen Frau Amann nach, mehr Millet-Wagen, ja genau, mehr Maskwagen. Und dann weist Ihnen Frau Amann mit zwei Sätzen nach, dass es ausgerechnet in dem von Ihnen geführten Bildungsministerium
nicht
offensichtlich
ausgerechnet und nicht, so
nicht ausgerechnet und nicht
nicht
exklusiv, aber ich sag mal, ein schlanker Staat ist was anderes.
Es
geht um Glaubwürdigkeit.
Ja, ganz genau. Das ist ein Grund, warum wir in der Koalition gesagt haben, lasst uns überlegen, ob das Umweltbundesamt noch bestehen sollte. Das ist dann komplett...
Das ist mein Lieblingsbeispiel, Herr Dürr.
Als ein Beispiel.
Weil das Umweltbundesamt wurde von wem eingeführt? Von Hans-Dietrich Genscher.
Ja, und mittlerweile gibt es...
In einer sozialliberalen
Koalition. Erklären Sie es einmal.
Ich möchte nur sagen, also es stimmt, Sie haben gesagt, das ist eine Aktivistenbehörde, hat, glaube ich, Herr Buschmann gesagt.
Es ist vor allem eine Behörde, die heute so nicht mehr gebraucht wird, weil es hunderte andere Behörden gibt, die diesen Job erledigen mittlerweile.
Ja,
und es ist richtig, dass ein Liberaler, nämlich Hans-Dietrich Genscher, die Behörde ins Leben rief.
Hans-Dietrich Genscher hat die ins Leben gerufen. Er hat auch zum 40. Jubiläum dieser Behörde in einem, habe ich zufällig gesehen, in einer Broschüre geschrieben, dass das Amt herausragende Arbeit mache. Das ist nicht so lange her.
Das auch noch so.
Das ist nicht so lange her. Und dass es unglaublich wichtig sei, eine wissenschaftliche Institution zu haben oder eine Behörde zu haben, die mit wissenschaftlicher Expertise die Regierungen
und Umweltfragen
berät. Das heißt, wir haben, wo Sie recht haben, es ist die größte Umweltbehörde Europas, glaube ich, mit 1600 Leuten.
Doppelstruktur.
Ein Grund dafür ist allerdings, dass es eine andere Behörde aufgelöst wurde und die Leute in diese Behörde überführt wurden. Das ist auch ein Grund, dass die so groß ist. Also wir wollen
das
Bundesgesundheitsamt.
Also
wir wollen auch ehrlich sein. Ist es sozusagen, ist die Behörde zu groß? Wahrscheinlich ja. Im deutschen Bürokratiefuror keine Frage. Nur auch da wieder würde ich sagen, das ist dann diese Kettensägen, das Kettensägenprinzip, was dann da rauskommt. Lasst uns das einfach komplett abschaffen. Aber die Aufgaben, die diese Behörde hat, die müssen ja auch irgendwo anlanden. Und da fehlt mir dann das Konzept, das inhaltliche Konzept, wo das hin soll.
Da müssen wir jetzt zum Beispiel über genau diese Gesetze reden, über die wir in der Koalition gestritten haben, die hätten wir abschaffen können, das teile ich.
Aber machen wir jetzt gerade nicht, sondern hören Klaus Ruhe-Matzen.
Ja, also jetzt ist es ja so, dass ich wahrscheinlich die nächsten 5-6 Minuten schon auf all das, was angespielt wurde, antworten könnte. Aber als erstes fangen wir einfach an. Mein Ministerium ist Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus. Alles in ein Ministerium. Und der Auswuchs, also insgesamt kann ich Ihnen sagen, haben wir so um die ca. 230 Mitarbeiter. Ich finde, das ist für die Aufgabenfeld nicht üppig. Und politische ersetzen kann ich Ihnen auch sagen, als ich Minister geworden bin, ist nicht ein einziger Mitarbeiter in mein Ministerium umgesetzt, gekündigt oder sonst was. Man kann vernünftig miteinander umgehen und man kann mit der Politik, die man macht, auch Menschen davon begeistern. Und ich weiß natürlich, die Staatssekretäre und so weiter, die sind natürlich dann letztendlich politisch. Aber eigentlich, und das ist ja das, worauf ich eingehen will, oder noch kurz, weil das am Anfang auch fiel, die Beschleunigungsgesetze mit Autobahnen, das müsste ich doch auch gespürt haben, da haben Sie recht. Schleswig-Holstein ist übrigens das einzige Land, was ein Engpassbeseitigung Autobahn hat, was ausdrücklich nicht im Gesetz aufgenommen worden ist. Wir haben gar keinen von ihren Beschleunigungen. Also, wenn Sie sagen, das haben Sie doch schon gespürt, Herr Maaßen, haben Sie vollkommen recht. Damit hat das doch jetzt nichts zu tun. Sie sagen eben, ich habe das als Minister gemerkt. Sie haben vollkommen recht. Ich habe gemerkt, dass Ihr FDP-Verkehrsminister, damalig FDP, dafür gesorgt hat, dass ausschließlich eine Autobahn nicht drin ist, nämlich die in Schleswig-Holstein. Das haben wir in Schleswig-Holstein gemerkt und das haben wir auch nicht vergessen.
Herr Maaßen, bitte nicht und vergessen, Sie haben einen grünen Koalitionspartner, der das verhindert hat. Das
also war Sie Ihre saßen mit dem in Regierung.
Ich nehme Sie an, auch, Sie auch,
Herr Maaßen. Nein, ich saß nicht mit dem in Regierung. Doch. Herr Volker Wissing.
Mit wem koaliert denn die CDU in Schleswig-Holstein?
Mit den Grünen, aber die sitzen nicht mit in Ihr Kabinett
aber
in Berlin.
Aber das waren genau die, die das verhindert haben. Das
ich
wissen
sage
Sie
nur,
auch.
Das müssen Sie natürlich dann in Ihr Kabinett klären. Wir klären unsere Themen in Schleswig-Holstein.
Ja, wenn Sie die Grünen überzeugen können,
wenn Sie so weit sind, dass Sie sagen, Herr Maaßen, Sie dürfen in Berlin das mitentscheiden, obwohl Sie in Kiel sitzen, dann bin ich bei Ihnen. Was ich aber noch sagen will, und das finde ich deutlich wichtig, ja, das ist immer die anderen, ich habe es verstanden.
Das ist nicht richtig.
Nee, aber ein bisschen den Eindruck bekomme ich. Ich finde, Regierungsverantwortung ist auch, wir haben es so entschieden. Sie sitzen in dem Raum. Ja. Wenn der Tür aufgeht, dann haben Sie sich auf irgendwas verständigt und nicht so, wie Sie Regierung machen. Tür geht auf und keiner weiß mehr, was man beschlossen hat.
Teile ich total.
Und das ist auch ein Fehler, dass bei den Bürgerinnen und Bürgern, das war eigentlich der Punkt, der für mich wichtig war. Wir brauchen Verlässlichkeit und Zuversicht in die Signale, die wir bekommen. Dann krempeln wir die Ärmel hoch und bringen Deutschland nach vorne. Ja. Wenn wir aber heute glauben, wir rennen alle in die Richtung und dann sagen Sie, oh nee, eigentlich müssten wir in die andere Richtung rennen, dann rennt jeder in der Richtung, der er gerade für gut und richtig hält und keiner kommt nach vorne.
Aber Herr
was
Maaßen,
ich nur sagen will, nein, weil es mir ganz wichtig ist, der Wachstum in Deutschland, wir können Vorschläge haben, Ideen. Herr Habeck hat zum Beispiel vorgeschlagen, wir machen 10% Gutschrift für Investitionen. Das ist das größte Gift, was man machen kann. Warum? Solange es nicht kommt, investiert keiner. Ich sitze natürlich jetzt als Unternehmer und denke, der Bundeswirtschaftsminister hat mir versprochen, ich kriege 10% Nachlass.
Versprochen hat das nicht, hat es nur vorgeschlagen?
Das ist ein Vorschlag, aber er ist Bundeswirtschaftsminister, er sitzt in einer Regierung. Macht diesen Vorschlag, dann denke ich als Unternehmer, morgen wollte ich was kaufen, eine neue Maschine. Vielleicht warte ich, bis sie das beschlossen haben. Also was ist es?
Die Psychologie dahinter.
Das ist genau das Gegenteil als Anschub. Nämlich das, worum es hier geht, ist Verlässlichkeit. Wenn ich was sage, tue ich es auch. Und ich glaube, das brauchen wir in einen Wahlkampf, weil Sie das auch kritisieren, die Parteien versprechen das Blaue vom Himmel. Ein Stück weit ist das Wahlkampf. Ich bin jetzt hier nicht der, der das runterschraubt und sagt, oh, kommt alles nicht. Aber mein Gefühl ist, dass spätestens dann, wenn ich als Regierungsparteien an einen Tisch sitze, einen Vertrag abschließe, dann habe ich das zu erfüllen. Und dann habe ich immer das so zu tun, wie wir es besprochen haben. Also wenn im Kabinett was beschlossen ist, dann mal gewinne ich, mal verliere ich ein bisschen. Mal einen Schritt vor, mal einen zurück. Aber das Entscheidende ist, dass die Bevölkerung versteht, die Regierung steht zusammen. Und das ist die Richtung, in die wir aufgehen. Schwere Zeiten, große Herausforderungen. Also ich denke manchmal, wenn ich die deutsche Kommunikation aus Berlin gehört habe, stellt man sich vor, das hätten wir mal in einem Unternehmen gemacht. Morgens gehen wir zur Belegschaft, sagen, na, Zeiten sind echt nicht leicht.
Mich hat es genauso
alles schwierig. Ich glaube auch, also besser ist wahrscheinlich, wir stellen heute die Maschinen ab. Strom kostet ja auch Geld. Ich glaube nicht, dass das noch mal was wird. Also Schuldigung, so würde man kein Unternehmen führen. Da kommt man auch morgens in Betrieb und sagt, so, jetzt packen wir an. Jetzt zeigen wir den Nachbarn, dass wir es können. Jetzt zeigen wir die, dass wir hier die Weltmarktführer sind.
Und damit ja nicht genug, in Ihrem Unternehmensbeispiel zu bleiben. Bei Ihnen hätte dann der Marketingchef gesagt, der Vertriebsleiter ist aber ein Sicherheitsproblem hier. Oder irgendwie
Das Gesamtmentalität so eines Unternehmens ist darauf ausgerichtet,
also
dass wir nach vorne Erfolge feiern. Und das bedeutet, mal muss die Marketingleute vielleicht ein bisschen runterschrauben, mal muss der andere. Aber das ist das, was ein Bürger nicht verstehen kann, dass man
Sie beschreiben
eine
die Situation in der Ampel gut und das war genau der Grund, warum es am Ende nicht mehr funktioniert hat, Herr Maaßen.
Aber
genau
das sieht er für 3,5 Jahren, das tut mir leid, das kann man Ihnen echt schwer verzeihen, dass das so lange braucht, um diese Erkenntnisse oder wann, also wenn ein Ich kann persönlich nicht nachvollziehen, wieso die klare Botschaft nicht irgendwann gewesen ist, jetzt setzen wir mal uns an einen Tisch. Und dann regeln wir, wie wir Deutschland führen wollen. Weil das brauchen auch Bürgerinnen und Bürger und natürlich auch Unternehmen.
Lass uns einmal nach vorne gucken, Herr Fratscher. Sie sagen, jetzt wissen plötzlich alle sehr genau, was zu tun ist. Und jede Partei, nicht nur die FDP, verspricht sozusagen den Wählern, ihre Worte, das Blaue vom Himmel. Das wird riesige Enttäuschungen produzieren, geht so nicht. Die Milliardensummen, die da unterfinanziert sind, die sind gigantisch. Können Sie mal für uns kurz lösen, also was die Steuerpläne der Parteien kosten? Haben Wirtschaftsinstitute ausgerechnet, Sie allen voran. CDU, CSU, 90 Milliarden ungedeckt. SPD sehr seriös im Vergleich, 30 Milliarden nicht gedeckt, Grüne 48 Milliarden, FDP 138 Milliarden, AfD 150 Milliarden, fast. Was heißt das konkret? Was ist das Thema hier?
Hier werden Versprechen gemacht, die nie erfüllt werden können. Ja, klar, in Wahlen macht man Versprechen, aber wenn man es nachher nicht umsetzt, dann ist die Enttäuschung vorprogrammiert. 138 Milliarden Euro, was die FDP verspricht, um jetzt mal bei ihrer Partei zu bleiben, das sind 3,5% der jährlichen Wirtschaftsleistung. Das ist ungefähr das Zehnfache, was der Bund eigentlich an Neuschulden unter der Schuldenbremse überhaupt machen kann. Das Zehnfache. Also völlig illusorisch, dass man das an zusätzlichen Steuergeschenken, Entlastungen für Unternehmen, aber primär für die Spitzenverdiener sich leisten kann. Und hier sind, glaube ich, zwei große Thematiken. Erst einmal der Widerspruch in sich. FDP sagt, wir wollen Steuern massiv senken. Wir wollen auf gar keinen Fall irgendeine Steuer erhöhen. Wir wollen Investitionen erhöhen. Ist auch richtig, auch völlig zu Recht. Und wir wollen die Schuldenbremse einhalten. Und diese drei Dinge sind ein Widerspruch in sich. Das ist die Quadratur des Kreises. Und das Zweite, was eben hier auch nicht gesagt wird, ist, dass falsche Dinge suggeriert werden. Hier heißt es, die Mitte wird entlastet. Das sagen eigentlich alle Parteien. Aber wenn man sich anschaut, was macht die FDP? 40 Milliarden Euro von diesen Geldern ist für die oberen 1%.
Nochmal, Moment. 40 Milliarden wovon?
Von den 138 Milliarden Euro.
Das ist die Senkung des Spitzensteuersatzes.
Das ist die Senkung des Spitzensteuersatzes. Das ist die Abschaffung des Solis. Das sind andere steuerliche Entlastungen. 40 Milliarden Euro von den 138 Milliarden sind für die oberen 1%, für die reichsten 1%. Die untere Hälfte, die unteren 50%, bekommen 21 Milliarden Euro. Also sprich, die Steuerentlastungen sind primär für die Spitzenverdiener. Die Menschen in der Mitte der Gesellschaft, wo es immer heißt, die müssen wir entlasten, bekommen wenig bis nichts. Vor allem Menschen mit geringem Einkommen bekommen nichts. Und jetzt kann man sagen, jede Partei bedient seine Klientel. Auch das ist völlig in Ordnung. Das ist politischer Wahlkampf. Aber für mich als Ökonom ist erstens mal der Widerspruch da. Das ist nicht finanzierbar. Das ist ein Widerspruch. Und zweitens, zu Ihrem Punkt, Herr Lanz, es fehlt ja eine Vision. Hier werden Versprechen gemacht. Aber wo will man damit hin? Was ist das Ziel? Und das Argument, ich weiß natürlich, Sie werden jetzt sagen, dass es mehr Wachstum wird dadurch entstehen und wir wollen den Sozialstaat klein
machen.
Lassen
Sie sich doch selbst sagen, was ich vorhabe
und das,
zu sagen.
Und das, also dieses Argument, das wird nicht greifen. Also das ist nicht über mehr Wachstum finanzierbar. Das wird nicht so viel Wachstum anschieben. Und das ist letztlich, wo die Enttäuschung vorprogrammiert ist, weil diese Wahlgeschenke werden nicht umgesetzt werden können. Und es ist eben eine massive Umverteilung von jung zu alt. Also die junge Generation sind die Leidtragenden.
Von jung zu alt.
Von jung zu alt.
Also nochmal ganz kurz, ich will das verstehen. Es ist nicht nur eine Umverteilung, sagen Sie, von unten nach oben, sondern auch eine Umverteilung von jung zu alt. Wie? Wie genau geht das?
Ist eine erstens, weil die jungen Menschen erstmal meistens geringe Einkommen haben. Zweitens, das Thema Bildung, Bildungsausgaben. Was brauchen junge Menschen heute? Fehlt zum größten Teil in der Diskussion.
Jetzt sind Sie
und
parallel
das Thema,
der Realität langsam.
Klimaschutz und Umweltschutz, auch das ein extrem wichtiges Thema für die junge und künftige Generation. Hier heißt es, da müssen wir Regulierung, müssen wir Unterstützung eher abbauen. Also die hauptleidtragende Gruppe in dem Wahlkampf, und das betrifft nicht nur die FDP, sondern auch andere Parteien, ist letztlich die junge Generation.
Aber nicht ökonomisch jetzt, rein ökonomisch.
Auch ökonomisch. Denn wenn man jetzt mal fragt, was brauchen wir in Deutschland? Wir brauchen eine riesige Investitionsoffensive in gute Infrastruktur, in gutes Bildungssystem, in Innovationsfähigkeit. Wer profitiert davon? Das sind ja gerade vor allem die jungen Menschen, die in einer intakten Umwelt,
so
in der wirtschaftlichen Dynamik,
mit ganz guten
Arbeitsmarkt. Eine Menge klarstellen, Herr Lanz.
Sie dürfen sofort. Erst aber Ihr zukünftiger Koalitionspartner, die CDU.
Ja, der Vorwurf geht ja an die Union gleichermaßen, deswegen lasse ich Herrn Matzen
bitte,
gerne
deswegen,
den Vorwurf.
Deswegen den Vortritt, möchte Herr Matzen jetzt lösen.
Ich will nur gerne, weil ich vorweg sage, was im Vorfeld gesagt wird, ist natürlich das Programm, was man vorstellt. Und dann ist ja die Frage, ob am Ende alles umgesetzt wird. Dazu bräuchte man natürlich auch eine absolute Mehrheit. Also, weil es wird natürlich niemals ein Koalitionspartner sagen, oh, das ist der Programm der CDU, das finden wir großartig, das unterzeichnen wir, dann brauchen wir uns nicht die Mühe machen.
Das haben wir alle verstanden.
Nein, ich wollte das auch ja nur klarstellen, dass niemand jetzt sitzt und denkt, ach so, der
aber
sagt
das
von vornherein.
Was wir hier sehen, ist ja eine Dimension.
Der erste wichtigste Schritt dessen Verständnis dafür, wie Politik am Ende ja auch zusammenhängt. Man ist gewählt worden, man hat ein Programm, gegenüber sitzt jemand, der ist gewählt, der hat ein Programm, dann wird das übereinander gelegt und dann muss natürlich
abgeglichen werden. Also wenn Sie das zusammen machen, dann sind Sie bei 220 Milliarden.
Ich nehme an, dass da auch Schnittmengen dabei ist. Also erstmal das und zweitens will ich ja damit nur sagen, Politik ist also dann auch eine Frage des Verhandelns. Das heißt, das ist das, was ich vorschlage.
Aber jeder
wenn ich eine Entlastung
ja
zum Beispiel Aktivrente mache.
Sie müssen indem, ja sagen, wie Sie es finanzieren wollen.
Nochmals, wenn ich eine Aktivrente mache und sage, dass was wir als, ich sag mal jetzt, graues Gold bezeichnen können, Senioren, die früher in Rente gehen, sagen, wenn sie etwas länger bleiben.
Graues Gold?
Ja, das ist eine Definition, die ich zumindest gerne in Schleswig-Holstein. Wir sind kurz auf dem Weg dahin. Das geht eine Frage um einen Erfahrungsschatz, um Wissen, um Know-how. Und wenn wir das dahin bekommen können, dass die ein oder andere Arbeitnehmerin etwas länger im Arbeit bleiben und auch flexibel, vielleicht mal nur 2 Tage arbeiten oder nur ein paar Stunden. Ich habe auch gesagt, keiner muss sich Sorgen machen. Ich fahre jetzt hier nicht vor im Pflegeheim und zerre da die Leute raus und sage, sie müssen arbeiten. Aber der Ansatz dessen, wenn man aufs graue Gold schaut, ist zu sagen, gut, Aktivrente, wir bieten Rentnerinnen und Rentner bis zu 2.000 Euro steuerfreies Einkommen. Das Großartige daran ist, wir haben einen Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel und gleichzeitig motivieren wir zu sagen, ich arbeite noch ein bisschen länger. Und dieses Geld ist dann natürlich das, was on top ist, wenn es netto ist, mit dem Rentnerinnen und Rentner dann auch aktiv konsumieren können. Und ich meine, das ist schon mal so ein Beispiel dessen, dass man sagen kann, hier ist eine Aktivierung, auch ein konkretes auf ein Problem. Und so kann man, glaube ich, Schritt um Schritt im Programm schauen. Und jetzt wird der eine sagen, ja, nee, aber ich finde 1.400 richtig.
Also
und so
ist
Politik
richtig,
natürlich
aber das
am Ende.
Aber finanziert ihn nicht 90 Milliarden Euro an Nettoentlastung.
Nein, aber da gibt es ja auch andere. Wir wollen ja auch an das Programm heran des Bürgergelds. Das ist aus meiner Sicht eine falsche Entwicklung, was wir in Deutschland haben, wenn wir Menschen sagen, ihr kriegt Geld für Nichtarbeiten. Ich will gleichzeitig voranstellen, ich bin stolz und froh, in einem Land zu leben, das Menschen unterstützen kann, die nicht arbeitsfähig sind. Das ist einfach nur spitzenmäßig, dass wir in so einem Land leben. Gleichzeitig haben wir aber 3,8 Millionen Menschen, die arbeiten gehen könnten. Die bekommen aber dafür Geld, dass sie es nicht tun. Und jetzt muss man sich zu allen Ernstes fragen, wenn ich Busfahrer bin, steige ich morgens um 4 in meinen Bus und lenke den und mein Nachbar bleibt zu Hause und sagt, ja, ich weiß nicht, warum er das da, wegen ein klein bisschen mehr Geld. Das ist nicht motivierend. Und wenn ich in Unternehmen unterwegs bin, ist einer der ersten Fragen immer, Herr Matzen, wir würden mehr Aufträge annehmen. Wir können nur nicht, weil wir haben keine Mitarbeiter. Und das fängt beim einfachen Lagerfachkraft an, bis über den Kraftfahrer. In allen Bereichen fehlen Mitarbeiter. Und wir zahlen Leute dafür, dass die zu Hause bleiben. Das System muss gänzlich umgesetzt oder geändert werden. Das heißt auch schon Bürgergeld. Also ich meine, dass das Gefühl aufkommt, dass das mir zusteht, weil ich bin Bürger, ist doch schon im Grundsatz falsch. Wir müssen hinkommen zu einer Gesellschaft, was verstanden hat. Wir müssen mehr leisten, wenn wir aufholen wollen. Da werden doch anderen Länder auf uns schauen und sagen, was ist bei den Germans nicht mehr in Ordnung? Das ist doch eine Frage.
Passt das nicht?
Aber natürlich passt das. Ich habe gemeldete 25.000 freie Stellen in Schleswig-Holstein. Wir bringen die Menschen in Arbeit, wenn sie arbeiten wollen. Aber, und das ist auch kein Vorwurf, wenn man mir sagt, aber lieber Klaus, so richtig lohnen tut sich das nicht, du kannst auch zu Hause bleiben. Wir müssen doch hin dazu kommen, dass ich erstens stolz darauf bin, dass ich arbeite, dass ich Teil der Lösung bin. Aber dann muss sich das natürlich auch für mich lohnen. Dann muss das, was am Monatsende für mich übrig geblieben ist, natürlich auch
lohnen. Der Vorwurf, der bei Ihnen im Mittelpunkt steht, ist, die Leute, die Bürgergeld beziehen wollen, nicht arbeiten.
Nein, das habe ich nicht gesagt. 1,7
Millionen Menschen, 1,7, ein Drittel davon sind Kinder und Jugendliche. Wollen wir schon mal sagen, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass die nicht arbeiten sollen, sondern eine gute Bildung bekommen sollen. Wir haben 600.000 Menschen, die Bürgergeld beziehen, weil sie zu wenig verdienen, dass sie zusätzliche Leistungen sind. Aufstocker. Ja, also auch da, glaube ich, kann keiner sagen, die sind faul, sondern das sind häufig alleinerziehende Mütter.
Das ist lustig, dass Sie gleich das Wort faul mir im Mund legen, wenn ich sage,
das suggeriert, dass die Leute nicht arbeiten. Und wenn man anschaut, Herr Matzen, völlig richtig, wir müssen mehr Menschen Arbeit bekommen. Aber da muss man wirklich eine detaillierte Analyse machen, woran liegt es denn? Die Menschen, die betroffen sind, von denen Sie reden, völlig richtig. Wir haben 1,7 Millionen Menschen, die wirklich in Arbeit kommen könnten, also von diesem Pool, nicht 3,7. Das sind 2 Faktoren. Erstens haben die meisten keine Berufsausbildung, viele haben noch nicht mal einen Schulabschluss. Und das Zweite, die allermeisten haben gesundheitliche Probleme. Und ja, Sie haben völlig richtig, dass die Leute, 1,7 Millionen Menschen, die allermeisten davon. Und völlig richtig, dass die Leute in Arbeit kommen müssen, aber wir brauchen einen Realismus. Und zu behaupten, das Bürgergeld, hier könnte man Milliardeneinsparungen machen, Das ist
der Punkt, um den es
geht. Widerspricht den Fakten. Das ist einfach nicht so.
Das widerspreche ich sofort. Und ich sage Ihnen nochmals, wir können Mitarbeiter und Menschen in Arbeit bringen. Wir kämpfen händeringend um Menschen. Absolut. Wir holen aus Afrika Busfahrer nach Flensburg. Und gleichzeitig stellen wir fest, dass wir kein Anreizsystem haben, der dann sagt, es lohnt sich wirklich, morgens früh aufzustehen, arbeiten zu gehen. Es bleibt für mich als Bürgerinnen und Bürger ein klarer Vorteil. Und deswegen tue ich es gerne. Und das ist das Erste. Und das Mentale ist das Zweite. Dass wir zu einer Gesellschaft geworden sind, in der wir sagen, eigentlich muss der Staat mir das nochmal geben. Eigentlich müsste der Staat dies und jenes. Und das ist sicherlich auch dann vor Jahrzehnten gut möglich gewesen. Aber in dem Moment, in dem wir uns jetzt befinden, wo wir alle anpacken müssen, da ist die Situation eine andere. Und da gilt es, Anreize zu schaffen, auch in Niedriglohnberufen.
Bevor Herr Dürr dann auch sich erklären darf. Aber ich möchte kurz sagen, was mir aufgefallen ist bei Ihnen, Ihren beiden Programmen, ist ja, dass die Gegenfinanzierung im Prinzip ein bisschen eine Wette auf die wirtschaftliche Zukunft ist, weil man verspricht, es wird dann, wenn wir die Leute erst so entlasten, werden sie mehr konsumieren, werden die Unternehmen mehr Leute einstellen, werden wir so mehr Steuereinnahmen bekommen und dann wird sich das schon gegenfinanzieren. Und die Frage ist, also ich finde diese Ausgabentürme, wenn die, ich setze es mal voraus, dass die stimmen, wenn die so hoch sind, dann ist diese Wette, glaube ich, eine ziemlich gewagte Wette, darauf zu setzen, dass so viel reinzuholen ist, in erster Linie durch solche möglichen Zugewinne der Zukunft, die man aber nicht sicher hat.
Herr Dürr, also es stehen so ein paar Vorwürfe im Raum. Das erste ist, Sie haben 140 Milliarden einfach schlicht und ergreifend nicht gegenfinanziert.
Was nicht richtig ist.
Wie konnte das passieren, Ihnen als FDP, wo Sie doch irgendwie sich mit Ökonomie wirklich auskennen?
Was nicht richtig ist. Ich verstehe.
Das zweite ist, ganz kurz, Sie verteilen um von unten nach oben. Und machen sozusagen das oberste 1% noch mal ein bisschen wohlhabender. Und das dritte ist, sie machen das zulasten der Jungen und bevorzugen die Alten. Das sind die drei Dinge.
Ich verstehe, dass Herr Fratscher, ein linker Ökonom, eine andere Ansicht hat. Aber
ein unabhängiger Ökonom,
mit Verlaub, mit Herr Fratscher, auf die Fakten will ich zu sprechen kommen, weil Sie da einiges, wenn ich das sagen darf, ausgelassen haben. Ich verstehe, dass ein linker Ökonom in Deutschland die Parteien von Union und FDP kritisiert für ihre Art Wirtschaftspolitik zu machen.
Ich kritisiere genauso SPD und Grüne,
ganz genauso. Ich glaube, und da bin ich sehr bei Herrn Matzen, wir brauchen genau diesen Mentalitätswechsel. Und jetzt will ich auf die Punkte zu sprechen kommen und die Steuern, die Sie ansprachen, Herr Fratscher. Sie sprachen beispielsweise vom Solidaritätszuschlag, der heute eine faktische Wirtschaftssteuer geworden ist. Personengesellschaften, der Handwerksbetrieb in Schleswig-Holstein, bei Herrn Matzen oder bei mir in Niedersachsen, der erfolgreich ist, der zahlt genau diesen Soli. Die Unternehmen, die ins Risiko gehen, ins persönliche Risiko gehen, die zahlen den Soli. Kapitalgesellschaften, also wiederum Unternehmen.
Es geht
Individuen, zahlen, wenn Sie mich ausreden lassen würden, die zahlen heute den Soli. Um genau die geht's. Wir reden über den Standort Deutschland. Wir reden über die Tatsache, dass wir eine Unternehmensbesteuerung haben von 30%. Mhm. Die neue Regierung in Amerika kündigt 15% an. Jetzt sage ich nicht, wir kommen zu 15%, aber wir sind nicht doppelt so gut wie die Amerikaner. Also muss sich etwas ändern.
Sie wollen auf 25,
Wir wollen runter auf 25 perspektivisch. Ja. Ganz genau. Sie als Ökonom der einen Szene, so muss man es ja sagen, sehen es anders. Es gibt viele Ökonomen in Deutschland, die sagen, genau da in die Richtung muss es gehen. Wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen. Das zum Soli. Dann zu der Frage des Spitzensteuersatzes. Den zahlen ja mittlerweile die Arbeitnehmer der Mitte. Der Facharbeiter, das anderthalbfache des Durchschnittseinkommens verdient. Also gut verdient, keine Frage. Der ist heutzutage mit dem nächsten Euro schon im Spitzensteuersatz. Ich finde, wenn ein gut ausgebildeter Mensch, der in einem großen Unternehmen beispielsweise arbeitet, auch in der Automobilindustrie, das ist kein Spitzenverdiener. Um diese Menschen geht's an der Stelle. Und der letzte Punkt, weil Sie nebenbei Investitionen ansprachen. Herr Fratscher, ich weiß, Sie sind ein großer Kritiker der Schuldenbremse, aber die Zahlen der letzten zwei Jahre sprechen gegen alle Ihre Thesen. In den letzten zwei Jahren ist es in der Koalition mit Christian Lindner als Finanzminister gelungen, die Investitionen des Bundes von seinerzeit noch zu großen Koalitionszeiten, Union und SPD, von etwa 40 Milliarden Euro auf über 80 Milliarden Euro zu erhöhen, unter Einhaltung der Schuldenbremse. Die These, man müsste die Schuldenbremse brechen, damit mehr in Straße und Schiene investiert wird, ist genau widerlegt worden durch Christian Lindner. Und langsam muss ich sagen, stört es mich, nein, ich will sagen, nervt es mich, wenn Sie durch die Gegend laufen und sagen, die Schuldenbremse müsse nur reformiert werden. Ich sage, sie müsse faktisch gebrochen werden, um in Deutschland zu investieren. Über die Investitionen, über die wir reden, die uns fehlen, sind die 90% der Investitionen in Deutschland der privaten Unternehmen. Und genau diese privaten Unternehmen, die Arbeitsplätze im Mittelstand schaffen, genau die wollen sie nicht entlasten. Und das ist das Problem. Und die Zahlen, um die es hier geht, die waren ja Teil auch des Wirtschaftswendepapiers des ehemaligen Finanzministers, sind gegenfinanziert. Übrigens zum Beispiel, und deswegen führe ich es jetzt mal ein, Herr Lanz, zum Beispiel durch harten Subventionsabbau. Ich will das offen sagen. Die Überlegung, Herr Habeck auf der einen Seite, ich weiß, die schleswig-holsteinische Landesregierung auf der anderen Seite, Schwarz-Grün, wollten unbedingt beispielsweise die Batteriefabrik Northvolt mit 700 Millionen Euro unterstützen. Das Ergebnis 600 Millionen Euro mit allem drum und dran, Bund und Land zusammen. Aber das Ergebnis ist, dass der Steuerzahler jetzt dieses Geld wahrscheinlich verloren hat, weil das Unternehmen an anderer Stelle ja vorher schon wirtschaftliche Probleme hat und insolvent war. Ich glaube, der Mentalitätswechsel, um den es eigentlich geht, und ich glaube auch größeren Teil der CDU geht, ist, dass wir nicht dauernd auf hohe Abgaben, viel Bürokratie und viele Subventionen setzen, sondern dass wir darauf setzen, dass es um Entlastung geht, Bürokratieabbau und die Abschaffung von Subventionen. Das ist der Mentalitätswechsel, den viele auch Ökonomen schon gemacht haben. Und Herr Fratscher, meine Bitte ist, weil wir vorhin über Zuversicht und Optimismus sprachen, dass auch Sie sich noch einmal ganz kritisch prüfen, ob viele Schulden, viel Bürokratie und hohe Steuern die Lösung für den Standort Deutschland wirklich sein können.
Einen kurzen Satz und dann habe ich, weil Northvolt gerade zu sehen ist, eine Frage in den Schleswig-Holstein.
Fakt ist, wir haben in Deutschland ein riesiges Investitionsproblem. Der deutsche Staat lädt seit 25 Jahren von seiner Substanz. Wir haben eine viel zu schlechte Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur. Ja. Wir haben eine der schlechtesten digitalen Infrastrukturen. Wir haben eine unzureichende Energieinfrastruktur. Wir geben viel zu wenig Geld für Bildung aus. Das ist ein riesiger Nachteil.
Fachkräfte ist die Zukunft. 20 Milliarden Euro, Bettina Stark-Watzinger.
Wir haben ein riesiges Defizit. Und wenn der Staat so weitermacht, dann werden die privaten Investitionen nicht kommen. Denn Unternehmen haben nicht die Voraussetzung, Investitionen zu tätigen. Unternehmen steuerlich zu entlasten. Absolut richtig.
Bürokratie,
gar keine Frage.
Subventionsabbau.
Aber ohne Investitionen wird es nicht gelingen. Und Ihr Programm sagt, wir wollen mehr Investitionen, ein bisschen mehr Investitionen, aber wir wollen vor allem eine Steuersenkung, die keinen wirtschaftlichen Impuls
bringt. Jetzt negieren
Sie und
die Daten und Fakten. Die Investitionen sind verdoppelt worden durch den Bund.
Alle wissenschaftlichen Studien. Wir haben ein riesiges Defizit bei den öffentlichen Investitionen.
Ich teile
und
das,
die
Herr
steuerlichen die steuerlichen Entlastungen, die die meisten Parteien vorschlagen. Es ist nicht nur eine Kritik an der FDP, das gilt für alle Parteien. Die Entlastungen sind erstens nicht gegenfinanziert und sie werden nicht das Wachstum schaffen, um das zu finanzieren. Also Sie müssen erklären, wie Sie unter Einhaltung
der
Schuldenbremse
Sie kennen die
diese
Zahlen
Entlastung
der Investitionsquote
und das wird nicht gelingen.
In der alten Regierung und wie wir es durchgesetzt haben in der neuen Regierung. Diese Zahlen sind Ihnen doch bekannt.
Wir haben noch, es ist völlig egal, was die Zahlen sind. Wir haben ein
das
riesiges Defizit.
Es ist verdoppelt
worden.
Es ist
immer noch viel zu wenig
Man
von dem, was
Man kann sagen,
wir
verdoppelt reicht noch nicht. Und ich sage, wir müssen weitergehen auf diesem Schritt des Investitionsausbaus in die öffentliche Infrastruktur.
Hat Herr Punkt. Ne?
Also aber die Zahlen stimmen so nicht mit den 80 Milliarden. Es ist keine Verdopplung passiert.
Es für
ist
den Haushaltsvorschlag, es gibt einen
Regierungsentwurf
für den Bundeshaushalt 2020.
Investitionen wachsen im Vergleich zu dem, was wir hatten.
Und da sind 81
Milliarden Regierung
vorgesehen
gewesen. Sind zwei wichtige Punkte. Erstens mal müssen Sie sich angucken, was sind die realen Investitionen, was sind die Kosten. Was ist eine Brücke heute, kostet was ganz anderes als vor 20 oder vor 40
Sie
Jahren.
Ab, Herr Fratscher.
Das ist das erste wichtige Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass die Investitionslücke, also die Differenz zwischen dem, was wir benötigen, und dem, was bereitgestellt hat, nicht kleiner wird, sondern größer wird. Die Investitionsstau staut sich jedes Jahr mehr auf, beim Bund und vor allem auch bei den Kommunen.
Ja, aber das Entlastungsprogramm führt ja auch dann dazu, dass schon die Einnahmen erstmal geringer werden. Das heißt, wenn Sie sagen, Sie wollen auf dem Weg weitermachen und wollen mehr Investitionen tätigen durch den Staat,
wir streiten
ja jetzt man hat es an einem Beispiel ganz gut gemerkt, als jetzt Ihr Kollege Buschmann in diesem Interview der Woche beim Deutschlandfunk war, da hat er eben darauf hingewiesen, dass in diesem Klima- und Transformationsfonds ja man problemlos 25 bis 35 Milliarden Euro aus der CO2-Bepreisung sozusagen locker machen könnte und damit könnte man ja auch den einen Teil der Steuereinnahmen, der einem vorerst verloren geht, kompensieren durch die Erleichterungen, die die FDP plant. Zugleich steht aber im Programm der FDP, dass dieses Geld verwendet werden soll für eine Klimadividende für die Leute. Das heißt, sie fangen schon an, doppelt und dreifach dieses Geld
der
zu verplanen.
Ich saß ja im Haushaltsausschuss, das Ding kennt das.
Der Klima- und ich zitiere hier nur Ihren Kollegen. Es kann sein, dass
Sie das falsch zitiert, Frau Amann.
Nein, er hat das genauso. Also es ging genau um diese Frage.
Ja, aber der
Klima- und
Transformationsfonds ist ja größer als die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung, Frau Amann.
Lass uns nicht in wirklich Details verlieren.
Ich wollte gerne
und dann bitte einmal Northvolt, weil was wir hier ja sehen, ist ja auch sozusagen der Streit und das Ringen. Und es ist völlig in Ordnung, dass man das tut. Das erleben wir ja im Moment an ganz vielen Stellen in diesem Land. Die Frage, wo kommt das neue deutsche Erfolgsmodell her? Genau. Und die Frage, sind Subventionen, sind sozusagen Investitionen in vermeintliche oder echte Schlüsseltechnologien der Zukunft, Batterieherstellung, Zellfertigung, also wirklich das, worum es dann geht. Ist das der richtige Weg oder macht das alles sozusagen eher Ihr Ansatz, macht das am Ende der Markt, weil der Staat das nicht so gut wissen kann, wie es der Markt kann? Ein Satz und dann Northvolt, bitte.
Ja, mein Wunsch war es nämlich, dass wir vielleicht einen Blick nach vorne riskieren. Wir haben jetzt sehr viel darüber diskutiert, was dies jenes alles
da... Wir reden die ganze Zeit über vorne.
Ja, viel haben wir aber auch, glaube ich, über die zumindest nicht ganz erfolgreiche Ampel diskutiert. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, erlebe seit Jahrzehnten, dass die Diskussion um den Abbau von Bürokratie. Und das führt mir dazu, ich habe auch am ersten Arbeitstag gesagt in meinem Ministerium, ich möchte Bürokratie abbauen. Da hat mein Pressesprecher gesagt, kannst du machen, Klaus. Viel Arbeit, wenig Erfolg, das ist ein Loser-Thema. Ich stelle jetzt fest, wie gesagt, über Jahrzehnte sprechen wir über Bürokratie abbauen, es wird immer mehr. Das ist so ein bisschen, als wenn wir uns halb dick angefüttert hätten und irgendwann abends merken wir, boah, morgen wäre ich gerne schlank. Das wird uns nicht gelingen. Und jetzt mein Ansatz. Ich glaube, wir müssen aufhören, über Bürokratieabbau zu diskutieren. Wir müssen Bürokratie modernisieren. Wir müssen ihn ändern. Es gibt einen IFO-Institut-Bericht, deutsche Bürokratie für die Wirtschaft alleine 144 Milliarden Euro jährlich. Ja. Allein, wenn man skandinavische Verwaltung einführen würde, also die digitale Form dessen, was wir hier miteinander machen, wäre eine Entlastung von 96 Milliarden. Das liegt auf der Hand, was wir machen müssen. Natürlich wollen wir die Daten, natürlich wollen wir Erhebungen und Statistiken. Da gibt's Menschen, die haben da große Freude dran, kein Problem. Aber wir sollten das digital machen. Einmal melden, ich als Unternehmen oder als Mensch, hake ab und sage, ja, Versicherung, Bank, Staat, alle, kein Problem. Wenn der Staat was einsehen will, kurze Mail, ich habe in Ihre Daten reingeguckt, wegen das und das. Nicht einfach machen, sondern sagen, warum machen wir das? Und damit einmalig stelle ich das zur Verfügung und fertig. Damit würden wir zwei Drittel des Bürokraties abbauen. Also ich glaube, hier wäre es deutlich wichtiger zu sagen, mehr smart, weniger start. Das funktioniert. Also da bin ich von überzeugt. Das wollte ich nur loswerden, weil ich finde,
ja, guter Punkt.
Wir diskutieren immer darum, alles kostet viel Geld und die Entlastung. Es muss doch Spaß machen, Unternehmer zu sein. Es muss doch so sein, dass ich meine Tochter ins Gesicht schaue und ihr sage, es ist eine sehr gute Idee, mein Unternehmen zu übernehmen. Im Moment hätte ich da Sorge, weil sie würde, und das ist mein alter Scherz, ich habe gesagt, also würden die mein Möbelunternehmen in 100 Jahre ausbuddeln, da würden sie sich fragen, wozu hat diese Papierfabrik so viele Möbel gebraucht? Also und deswegen ist ja genau der Ansatz dessen, also mit welchem Motivation gehe ich zur Arbeit? Ja, überall, ich habe eine Melderegisternummer für die Krankenkasse, für diese Kasse, für die Erhebung der
Lieferkettengesetz.
Ja, überall.
Diese ganzen Meldepflichten
aber jetzt stellen Sie sich vor, wir hätten das zentral. Ich wollte das nur gerne loswerden, weil es brennt mir auf die Zunge. So. Wir können so viel besser. Lass uns das einfach smart machen, digital.
Warum konnten wir das mit Northvolt nicht besser?
Ja, auch da müssen wir uns doch mal ganz ehrlich eine Frage stellen.
Wie ist denn da die Situation?
Also ganz ich höre eben die erste Frage, die aufkommt. Ist das überhaupt, also das Herstellen von Batteriezellen, ist das Zukunft? Schauen wir auf den Weltmarkt, kommen wir schnell zu dem Ergebnis, wir werden Batterien benötigen. Erste Feststellung. Zweite Feststellung, die wir hätten machen können gemeinsam ist, im Moment besitzen die Amerikaner, also Nordamerika und China den Markt. Große Abhängigkeit.
Richtig.
Man könnte sagen, eines kein Problem. Northvolt war seinerzeit unterwegs in Europa, in Deutschland, irgendwann in Schleswig-Holstein, draußen an der Westküste, hat gesagt, sehr viel erneuerbare Energie. Ganz wichtig für uns, weil wir wollen die grünste Autobatterie der Welt bauen. Deswegen für uns ein wichtiger Standortfaktor. Mitten in diesem Prozess hat Joe Biden mit seinem ERA
Inflation Reduction Act.
Genau. Gesagt, wir sind bereit, Unternehmen, die herkommen, mit sehr viel Geld zu unterstützen. Der damalige CEO hat mir berichtet, das bedeutet etwa $10,000 pro Auto.
Carlson.
Genau. Mhm. Peter Carlson hat mir gesagt, das ist ein ehemaliger Tesla-Manager, der diese Batteriefabrik als Startup gestartet hat, hat gesagt, das bedeutet für mich $10,000 pro Auto. Mhm. Und zwar nach Windhund-Prinzip. Also wer als erstes in Amerika ist, bekommt das Geld. Deswegen muss er natürlich als Unternehmer überlegen, was mache ich. Jetzt müssen wir strategisch in Europa, in Deutschland, in Schleswig-Holstein, überall mit uns dann diskutieren. Wollen wir in der vollkommenen Abhängigkeit von China und Amerika, ich muss gar nicht auf die jetzige Wahl schauen, sondern die Feststellung, was, wenn die sagen würde, und das hauen die ja schon mal gerne um sich herum, 400% Steuern auf Autobatterien, dann wäre die gesamte Automobilindustrie von Deutschland von heute auf morgen weg. Das ist eine Feststellung, die ich einfach mal vorwegschieben will. Die Diskussion dessen, wie man etwas macht, da muss ich leider ein bisschen den Ball zurückspielen. Der Bundesfinanzminister, der damalige, mit dem Bundeswirtschaftsminister, haben sich für die Wandelanleihe entschieden. Das war das Modell, was sie für das Richtige hielt. Der KfW sowie dem Bundesfinanzministerium und Wirtschaftsministerium sowie Wirtschaftsprüfer, internationale Anerkennende, haben sich das Konzept angeschaut. Die Firma Northvolt hat ein Auftragsbuch von 50 Milliarden Euro, circa, plus, minus. Das ist eine ganze Menge. Hatte auch schon erwiesen mit in Skellefteå in Nordschweden, dass sie bereits schon eine Batteriefabrik aufgebaut haben. Hatten einen Businessplan, der so vorsieht, dass sie innerhalb weniger Jahre zu den 5 größten Batteriezellproduzenten der Welt sind. Ich glaube, wenn wir damalig gesagt hätten, alle miteinander, wir glauben nicht daran, großes Risiko, wo kommen wir denn da hin? Dann würden wir später in ein paar Jahren irgendwo hinfahren und sagen, boah, guck mal, ein tolles Batteriefabrik, sogar in Nordschweden möglich, in Nordamerika möglich. Sowas wäre doch bei uns gut gewesen. Ich glaube, die verpasste Chance, das nicht zu tun, den Mut zu haben, und das, dann will ich daran anknüpfen, wenn man jetzt sagt, das könnte sein, dass das jetzt gescheitert ist. In Dänemark wäre jetzt die Diskussion anders als hier. In Deutschland ist das Gefühl, was ich habe, jetzt will jeder wissen, wann hat Herr Lindner den Mail an dem geschickt, nee, wer hat wo die Schuld, wer wusste was. Nein, ich will nur
die grundsätzliche Einstellung.
Wir arbeiten jetzt immer noch auf, wer hat wo wann was gewusst, warum ist das so?
Nee, es geht
und
schon
in
um
Dänemark
Frage,
wäre aber die Diskussion,
die 600 Millionen weg oder nicht, nein, das ist die einzige
wie
Frage.
Sind ja mit großer Wahrscheinlichkeit.
Aber nochmals, in Dänemark wäre jetzt die Diskussion, wie kriegen wir das zum Laufen? Wie kriegen wir das hin, dass genau das, was wir politisch so entschieden haben,
Herr Madsen,
zum Laufen kommt?
Wir haben einen Strömungsabriss jetzt. Sie haben vorhin ein flammendes Plädoyer für Unternehmertum, für Eigeninitiative, für
natürlich
Chance auch fürs Risiko. Gute
aber kennen Sie das Potenzial von dieser Ansiedlung?
Für gute Rahmenbedingungen, ein flammendes Plädoyer, wo ihr als Liberaler sagt, gibt mir das Herz tatsächlich.
Wissen Sie, wenn man genau einmal auf dieses Bild schaut, das ist wirklich sinnbildlich. Hinter Northvolt irgendwo sieht man unsere erneuerbaren Energien in Schleswig-Holstein, von denen wir mehr als das Doppelte haben, von denen, was wir benötigen. Nur die Wertschöpfung von Northvolt.
Alles gut.
Als ausgerechnetes Potenzial von 3.000 Arbeitsplätzen entstehen 11.400 Arbeitsplätze.
Sehen Sie aber, Herr Madsen, das ist genau meine Sorge bei der Union.
Lassen Sie das nur ganz kurz ausführen. 940 Millionen Euro Wertschöpfung an der Westküste,
ja,
draußen in Heide.
Durch
das sind jede Menge Kohlköpfe.
So,
das halten wir mal fest. Und ich glaube,
so
die Annahme dessen zu sagen, wir stellen uns den Kampf, wir, Europa, Deutschland, wir sind bereit, China und Amerika
ja
mal eine Ansage zu machen, dass wir nicht in die Abhängigkeit
kommen. Genau, da sind wir an dem ganz zentralen
Corona-Zeit
Punkt,
haben wir doch gesehen, wir können nicht eine vollständige
Abhängigkeit.
Das ist der Streit, genau,
nee,
die Denkschulen,
ja,
die wir jetzt hier
sagen,
sehen.
Als Herr Madsen mich kurz unterbrach, was vollkommen legitim ist. Aber das ist genau der Unterschied, Herr Madsen. Ich mag dieses Plädoyer für Unternehmertum, Freiheit und Eigenverantwortung, gar keine Frage. Aber dann auf die letzten Meter kommt die Union und sagt, naja, aber damit das richtig klappt, brauchen wir Subventionen des Steuerzahlers. Und ich glaube, das Modell wird nicht gelingen.
Nein,
in einem Subventionswettbewerb international sozusagen immer weiter zu drehen, wird uns nicht zu tollem Unternehmertum, lassen Sie mich doch ganz kurz ausreden, uns nicht zu großartigem Unternehmertum bringen, sondern
weit nach vorne gebracht.
Aber die Amerikaner haben einen Vorteil. Sie haben an sich schon weniger Bürokratie. Auf europäischer Ebene 18.000 Regeln, während die Amerikaner in gleicher Zeit 3.000 geschaffen haben. Viele Grüße an die Parteifreundin Ursula von der Leyen in Brüssel. Also andere Rahmenbedingungen, weniger Steuern, das muss doch das Modell der Zukunft sein.
Ja.
Klügere Ideen, aber doch bitte nicht immer nach dem Staat rufen. Und
kann
das ist meine Bitte an die Union.
Ja, wenn Sie gänzlich das ablehnen, Ihr Bundesfinanzminister, damaliger Herr Lindner, hat genau diese Vereinbarung der Wandelanleihe vorgeschlagen mit dem Bundeswirtschaftsminister.
Ja, okay,
Wie finden Sie in dem Zusammenhang den Satz, mehr Musk, mehr Millet-Wagen?
ein bisschen mehr. Und da ging es
von Christian Lindner.
Genau, da ging es genau um die Rahmenbedingungen,
da
die
ich vorhin meinte. Da ging es auch um die Frage, wie sehr sind wir sozusagen bereit zu Disruption, ist dann immer das schöne Wort, das fällt. Also wirklich Dinge.
Mir würde manchmal schon Reformbereitschaft für Deutschland reichen, ehrlicherweise, Herr Lanz. Und es geht um die Frage, dass wenn jemand.
Es geht um die Frage, wie viel Staat brauchen wir oder wie wenig Staat wollen wir eigentlich in Zukunft? Mhm. Und die Frage, die da rundherum aufgekommen ist, ist natürlich, auf welchem Weg ist da eigentlich die FDP? Ist das sozusagen noch klassischer Liberalismus oder ist das schon eher libertär, wie man dann in dem Fall sagt? Und wie kommt es dann in dem Zusammenhang, wenn man sagt, dann empfehlen wir den Mann links, den finden wir richtig knorke, und wenig später kommt er dann und sagt, ich empfehle euch aber jetzt dringend die AfD zu wählen.
Wir haben nicht gesagt knorke, sondern ganz im Gegenteil. Und die politische und das Einschätzungsvermögen von Herrn Musk ist ja allseits bekannt, da liegt er total daneben. Deswegen als Politiker, der er mittlerweile ja zu sein scheint in den Vereinigten Staaten, habe ich heftige Kritik. Und der Punkt ist, wir dürfen diese Art der Reformbereitschaft nicht den Populisten überlassen, weil die haben vermeintliche Reformbereitschaft. Herr Musk will mit seinen Äußerungen übrigens auch Deutschland nichts Gutes tun.
Ja, Sie propagieren diesen
Nein, das ist ausdrücklich falsch, Herr Lanz. Das, was Christian Lindner gesagt hat und was ihn auch geärgert hat, ist, dass die Demokraten es nicht mehr schaffen, diesen Enthusiasmus für Reformbereitschaft.
Er hat doch den Satz so gesagt, Herr Dürr, bitte.
Ja, er hat gesagt, wortwörtlich hat er gesagt.
Wir müssen ein bisschen mehr Musk und ein bisschen mehr Milley wagen.
Ein bisschen mehr
Wagen. Und ich habe dann auch die Einlassungen dann danach gehört, die dann, als er merkte, was da losging, irgendwie, ja, ich meinte ja nur ein ganz kleines bisschen.
So, aber genau, aber dann lassen Sie mich doch über diese Reformbereitschaft reden.
Davon zu
wenn Sie mich fragen, darf ich auch genau darauf antworten. Das ist genau der Enthusiasmus, dass wenn ein Unternehmer sagt, ich habe eine großartige Idee, bitte lieber Staat, werft mir nicht 100 Gründe, warum ich hier nicht bauen kann, entgegen, sondern macht es möglich für mich. Ich habe eine innovative Idee. Ich behaupte, die größten Innovationen der letzten Jahrzehnte vom Smartphone angefangen, sind ja nicht, weil Politiker, Behörden gesagt haben, da ist eine tolle Idee, da gehen wir mit der Subvention hin, sondern weil Unternehmer ins Risiko gegangen sind.
Geht so.
Und das Smartphone ist keine Erfindung des Staates.
Das ganze Silicon Valley gibt es deswegen, weil das amerikanische Verteidigungsministerium irgendwann mal sehr viel Geld
aber nicht
in genau diese Hightech-Industrie gesteckt hat. Und dann kamen Menschen und haben sozusagen diese Forschung und alles, was da passiert ist,
genutzt. Aber es ging doch um die Frage,
unterstützen wir das nicht.
Ich sagte Reformbereitschaft, wenn ich das ausführen darf.
Chipindustrie ist vorhin gefallen, nur letzter Satz.
Wenn ich das ausführen darf, ja.
Liege ich falsch? Habe ich das richtig im Kopf? Jede Chipindustrie auf der Welt beginnt mit sehr, sehr hohen Subventionen. Das sind strategische Investments. Oder sehe ich das falsch?
Mittlerweile ist es so, weil sie sonst in diesen Markt ja gar nicht mehr reinkommen.
Sie kommen da nicht rein, weil es so viel Geld braucht.
Und es ist für Europa, auch für die Automobilbranche, eben sehr essentiell.
Und die, nochmal, Musk.
Ja, die Reformbereitschaft, über die wir reden wollten, Herr Lanz. Und da,
ich wollte mit Ihnen über Musk reden.
Ja, was ich gerade ausgeführt habe, es geht darum.
Ist das eine große Enttäuschung, wenn man sozusagen.
Mich interessiert offen gestanden Herr Musk in Persona und als Politiker überhaupt gar nicht. Es geht um die Frage, ob dieses Land Reformbereitschaft hat.
Hat sich geändert.
Ob man auch mal Gesetze abschafft. Ich sag mal ganz konkret, wenn Unternehmer jetzt zu mir kommen, die in Deutschland wieder gerne investieren würden, was sie zurzeit nicht tun, dann hält zum Beispiel das bürokratische Lieferkettengesetz sie davon ab. Zum Beispiel die absurde Berichterstattung mittlerweile von der Europäischen Union, ich wollte nur in Bezug auf die Union und die Kollegin Frau von der Leyen von der CDU habe ich da schon Kritik, aber das beiseite, das hält Unternehmen davon ab, in Deutschland zu investieren. Jetzt kann man sagen, es bleibt alles, wie es ist, und wenn wir mal eine tolle Idee am Strande sehen, dann machen wir das mit einer Subvention. Ich halte diesen Weg für falsch. Er ist in Wahrheit gescheitert. Und deswegen braucht es schon die echte Reformpolitik.
Also damit mit Tesla niemals Tesla geworden, weil sie haben Quartal um Quartal Verluste gemacht. Und ich hörte eben,
Tesla hat 15 Milliarden verbrannt, ne? 15 Milliarden Dollar.
Ja, ich wollte das nur sagen, mit diesem Grundsatz, das sollte
weder Werbung für Herrn Musk noch für Tesla.
Ich auch nicht, aber ich wollte eben eigentlich damit halb auch darauf antworten, wenn das eigentlich schon Verluste macht. Das ist eine Batteriefabrik, die im Aufbau ist. Es ist vorherzusehen, dass die Verluste machen. Und wenn man das ausrollt und sagt, ich will die fünf größte in der
Insolvenz gehen ist jetzt kein
das Programm sieht ja vor, dass man immer wieder neue Investoren findet, dass man immer wieder mit neuem frisches Geld. das ist der Weg, wie auch Tesla. Es ist nur ganz kurz, weil es ganz wichtig ist. Das ist der Weg, dass man natürlich immer dann neues und frisches Geld einholt. Wenn man natürlich aber über Nacht als Bundesregierung plötzlich auch sagt, Förderung von E-Autos ist weg, alternativlos, dann bedeutet das was im Markt, auch im Vertrauen der Lieferanten, die die Verträge haben und die dann vielleicht sagen, diese Nachschubverschiebung Geld, was ich eigentlich in eine Batteriefabrik nochmal investieren würde, halte ich nochmal kurz zurück. Und dann ist es natürlich gefährlich, wenn das System darauf baut, dass ich immer frisches Geld abbaue.
Genau, die Frage, Herr Dürr, ganz kurz zum Schluss, die Frage ob das sozusagen der Markt macht oder ob Staaten tatsächlich massiv eingreifen in Prozesse, in Abläufe, auch in Geostrategie.
Da reden wir über Steuerzahlergeld und die Finanzierung von Haushalten.
Ich rede über das, was wir da hinten sehen. Der Blick geht nach Norden in dem Fall. Wenn man als gebürtiger Däne, Herr Madsen, das hört, was die Amerikaner da so ansagen. Und es ist interessant, im historischen Kontext ist ja nicht das erste Mal. Beim ersten Mal wollte Trump Grönland noch kaufen. Es gab, glaube ich, schon am Ende des Zweiten Weltkriegs Versuche der Amerikaner, Grönland mal zu übernehmen. Also die ganze Idee ist nicht neu, weil Grönland geostrategisch von sehr, sehr hoher Bedeutung ist. Und jetzt wird gesagt, na gut, also wenn die nicht wollen, dann muss man da vielleicht was machen. Wie kommt so etwas in Dänemark und insbesondere aber auch in Grönland an? Dänemark und Grönland sehr eng miteinander verbunden.
Ja, seit ein paar hundert Jahren. In der Tat, und das ist ja auch etwas, was den Dänen überrascht hat, ist es ja so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Amerika eine klare Vereinbarung mit Dänemark und Grönland abgeschlossen haben, dass sie dort militärische Anwesenheit haben können, dass sie den jederzeit auch ausbreiten können, dass sie quasi militärisch schon seit dem Zweiten Weltkrieg da ist. Die Dänen haben auch ein großes Verständnis dafür, dass es ein Verteidigungsgedanken letztendlich und der Sicherheitsaspekt letztendlich ist. Trotzdem ist das natürlich so, dass das schockierend ist. Es ist gerade deshalb schockierend, weil auf der einen Seite Dänemark den Amerikanern in sehr vielen Jahrzehnten jetzt überall hingefolgt ist, wenn ein Satz erforderlich war, sei es Afghanistan oder sonst wo, der starke Bruder, der Verbündelte. Und wenn der plötzlich um die Ecke kommt und sagt, ich kaufe Grönland weg. Erstens, man kann kein Volk und kein Land kaufen. Das ist völkerrechtlich nicht möglich. Das schockiert natürlich ein bisschen. Das war vor ein paar Jahren und jetzt nochmals wiederholt. Und dann auch noch zu sagen, im Zweifel auch militärisch.
Ja, also wenn ihr es mit Geld wollt, dann machen wir es halt anders.
Ja, das ist natürlich dann zutiefst schockierend. Und das erschüttert auch, glaube ich, diesen Grundsatz dessen, zumindest so wie ich geboren und aufgewachsen bin, mit dem Blick auf Amerika. Das ist mein Verbündeter, da habe ich Vertrauen. Da weiß ich, dass wir Seite an Seite stehen. Deswegen ist dieser Vorstoß natürlich geradezu erschreckend. Gerade weil man weiß, Sicherheitsaspekte, die Amerikaner können im Grunde genommen auf Grönland machen, so wie sie es möchten. Und das ist macht natürlich auch einen Blick auf Europa. Also wird das jetzt ein Wettlauf, wer hat die meisten Flugzeugträger? Und dann können wir uns an einen Tisch setzen und dann verhandeln wir so ein bisschen darüber, wie wir gerne die
großen
Teile
der Welt
wollen.
Sozusagen miteinander auf.
Ja, ich hörte jetzt auch die Woche, aus Russland wurde gesagt, wir können auch Grönland in zwei teilen. Das ist natürlich alarmierend. Die Republikaner haben diese Woche einen Gesetzvorschlag eingebracht, damit Donald Trump nach der Wahl sofort mit Dänemark verhandeln kann. Dass nicht einmal ein Anruf, ich meine, in Richtung grönländische Regierung gefolgt ist, mal mit denen zu sprechen und mit den Dänen. Weil das ist geradezu erschreckend, wie man mit einem Volk umgeht. Also Grönland gehört nicht Dänemark, es gehört dazu. Grönland gehört auch nicht. Und wenn sie sich unabhängig machen würden, dürfen sie das. Die dürfen eine Wahl aufstellen und sagen, wir wollen vollkommen unabhängig sein. Aber was sie ganz sicher dann nicht wollen, ist zu sagen, wir wollen unabhängig sein, damit wir amerikanisch sein können. Ich glaube, das ist der Trugschluss. Und das ist natürlich etwas, was einen als Mensch traurig macht. Traurig, wie man das Thema Grönland behandelt, als so eine Produktware, die ich aus dem Regal ziehe. Wir haben kulturell eine sehr starke Bindung zu Grönland. Wir haben nicht nur eine saubere Geschichte mit Grönland, aber es ist trotzdem etwas, worauf man schon als Kind stolz ist, dass Grönland gehört zu uns. Ich habe ja auch immer scherzhaft gesagt, ich lebe gerne in ein kleines Land, also in Deutschland, deutlich kleiner als Dänemark. Das kann sich ja dann demnächst ändern. Deswegen ist das schon schockierend. Die Art und Weise gefällt auch kein Dänen. Und der interessante Teil im dänischen Debatte ist, dass der Außenminister sagt, man muss schon immer das durchaus ernst nehmen, was der Präsident sagt. Oder zukünftige, aber nicht buchstäblich. Und da gibt es jetzt schon Analysen, was hat eigentlich der Präsident schon gesagt? Zum Beispiel, ich will eine Mauer nach Mexiko und ich möchte, dass die Mexikaner ihn bezahlen. Das ist nicht passiert, die ist nicht fertig gebaut worden und die Mexikaner haben ihn auch nicht bezahlt. Er hat aber auch gesagt, ich möchte aus das Abkommen Paris, Klimaabkommen aussteigen. Das ist passiert. Mhm. Also man kann jetzt nicht gänzlich sagen, er sagt irgendwas und tut es nicht. Und deswegen macht es natürlich Sorge, weil wie soll das Ganze denn passieren? Genau. Ist das nur ein Verhandlungszweck, um zu sagen, wir setzen uns an einen Tisch? Wieso ist das nicht so, dass es eigentlich ein Angebot ist, zu sagen, okay, wir haben zweierlei Interessen. Sicherheitsaspekt, aber auch Mineralien. Wenn es um das Gewinnen von seltenen Erden oder Sonstiges sein soll, wieso dann nicht aufeinander zugehen? Weil hier kommt eine nächste Herausforderung. Grönlands BIP ist irgendwie in Größenordnung 3 Tage von Dänemark, irgendwie 1 Milliarde oder so. Mhm. Und wir geben noch einen Staatszuschuss Größenordnung auch 1 Milliarde, die verkaufen für 900 Millionen Euro, das ist fast diese Milliarde, an Fisch an Dänemark. Das heißt, wir haben einen wahnsinnig engen Zusammenhang und die Menschen dort leben von Fischerei. Da ist auch auf Grönland kaum Infrastruktur. Mhm. Man kommt, das wissen Sie ja besser als die meisten, quasi nicht von das Auto von einem Ort zum anderen.
Es gibt keine Straßen zwischen den Orten. Also die Autos, die man da fahren sieht, die fahren nur innerhalb dieser Orte. Aber es gibt keine Straßen. Genau. Da leben auch nur 57.000 Menschen. Ne?
Ja, absolut.
Die allermeisten an der Westküste.
Genau. Und da ist natürlich die Gefahr dessen, wenn ein Urvolk von sich aus Fischer sind, wenn jetzt jemand kommt und sagt, wir machen Minen, also wir gewinnen aus der Erde hier reiche Mineralien, dann wird das sicherlich nicht der Grönländer letztendlich sein, der das macht, sondern Menschen von außerhalb. Die werden mit einem anderen Einkommensstruktur in diese Gesellschaft eindringen. Und das wird natürlich zu großen Unterschieden führen. Wo kann man jetzt noch Wohnraum? Also man wird auch damit Grönland aus der Balance holen. Das ist das etwas, ist ja was man Jahrzehnte in Dänemark diskutiert hat.
Ich weiß.
Was ist mit Öl, was ist mit Gold, genau. Was ist Mineralien? Und hat irgendwann gesagt, aus Respekt vor Grönland und die Menschen, die dort leben, erstens müssen die das entscheiden.
Genau.
Und der jetzige Regierungspräsident hat gesagt, er ist gerne bereit, stärker auch mit Amerika auf diesen Punkt zusammenzuarbeiten.
Aber die haben, muss man mal kurz erklären, ne? Linksgrüne Regierung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und in Grönland sehr umstrittenes Thema, die Frage, fördern wir insbesondere Öl und Gas? Und die Entscheidung war, tun wir nicht.
Genau. Bodenschätze generell hat man sehr früh entschieden, machen wir nicht.
So. Und also da gibt es sozusagen eine Entscheidung einer Bevölkerung, die sagt, wir wollen das eigentlich nicht. Und wenn ich dann höre, ich muss dann immer an die Mongolei denken, da habe ich ähnliche Dinge auch gesehen. Das sind dann internationale Bergbauunternehmen, riesige Unternehmen, Ulaanbaatar zum Beispiel auch, die dann da sitzen. Abends so an Hotelbars sieht man dann diese Leute, die mit sehr viel Geld unterwegs sind. Und wenn du Mongole bist, hast du da nicht furchtbar viel zu melden, sondern die holen raus aus dem Land, was geht. Und solche Anwandlungen gibt es ja in Grönland mittlerweile auch. Verträge, die teils schon gemacht waren mit australischen Firmen, glaube ich, teils dann wieder auf Eis gelegt und so. Buchstäblich auf Eis gelegt in dem Fall. Und die Frage, wie macht man das? Also, wir sagen, da gibt es große Begehrlichkeiten gegen diese sehr kleine Bevölkerung, die sagt, wir wollen das aber eigentlich nicht. Und das muss man doch respektieren.
Das ist zumindest unser Blick auf die Welt. Und das ist etwas, was mir natürlich als Mensch erschüttert, weil wenn das wirklich so vollzogen wird, wenn ein amerikanischer Präsident öffentlich sagen kann, eigentlich müssen wir Kanada noch als Staat aufnehmen, den Panama-Kanal übernehmen, Grönland mit im Zweifel militärisch besetzen. Das sind Menschen, mit denen wir an einem Tisch sitzen, zusammen, um Sicherheitspolitik zu diskutieren. Wo ist die Verlässlichkeit? Also inwieweit kann ich meinen Partner noch vertrauen? Und das ist eine Gesellschaft, auf die ich mir persönlich verzichten kann.
So. Danke sehr. Das war intensiv und wir hoffen, dass es gehört hat in Washington. Ja. Denn wenn wir uns am Dienstag wiedersehen,
sonst fahren wir gemeinsam hin.
Jederzeit. Wenn wir uns am Dienstag wiedersehen, wird der Mann, über den wir gerade gesprochen haben, der neue amerikanische Präsident sein. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.